Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich bin an der Mosel und spreche dort mit verschiedenen Winzern über ihre Arbeit, über ihr Selbstverständnis, über die Anfänge, über die Geschichte, über ihre Arbeit im Weinberg und im Keller, über Veränderungen, die sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ergeben haben. Meine erste Station führt mich nach Winningen, an die Terrassenmosel, am Unterlauf der Mosel. Dort, wo die Hänge sehr steil sind, terrassiert, alt und wo der Aufwand im Weinberg sehr hoch ist. Einer derjenigen, die diese Arbeit nicht gescheut haben und die zu den wichtigsten Vertretern der Terrassenmosel gehören und das eigentlich seit Jahrzehnten sind Reinhard und Corinna Heimann-Löwenstein. Und ich bin sehr froh, heute mit Reinhard Löwenstein in seinem Weingut sprechen zu können. Wir sind hier Anfang Oktober. Die Sonne scheint, es ist wunderbares Wetter draußen. Wie sieht es denn aus im Weinberg im Moment?
Ja, es sieht genau so aus. Die Sonne scheint und genau das ist gut, dass sie scheint, denn wir haben ein sehr spätes Jahr. Wir haben ja einen sehr, sehr langen Winter gehabt, einen späten Austrieb. Mhm. Entsprechend ist das ganze Jahr um eine Woche bis 10 Tage zeitversetzt. Und wenn man sagt, im Oktober wird geerntet, wir fangen normalerweise eigentlich so um den 10. Oktober an. Jetzt durch die extrem frühen Jahre der letzten 4, 5 Jahre, ne, haben wir uns fast dran gewöhnt, schon Anfang Oktober zu beginnen. Und jetzt sahen wir dann spät. Aber eigentlich, wenn wir jetzt am 14. oder 20. Oktober, wahrscheinlich werden wir am 20. Oktober so richtig loslegen und vorher nur gucken, dass wir noch ein bisschen dort, wo ein paar faule Trauben sind, die rausschneiden und so rumspielen. Dann sind wir fast in dem, wenn man es über die letzten 15 Jahre legen würde, sind wir fast im normalen Bereich.
Mhm. Okay.
Also, als wir hier anfingen, ich habe am 13. Oktober Geburtstag und das war eigentlich meistens so die Zeit, wo man mit der Lese dann begonnen hat und dann ging das bis Ende November, manchmal Mitte November, manchmal Anfang Dezember, je nachdem, wie es gut klappt, ne, wie viel Edelfäultrauben wir haben, wie viel raussortiert werden muss.
Das wird aber alles raussortiert, ne?
Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Das sind wir eigentlich schon beim ziemlich zentralen Thema.
Stimmt, vielleicht kommen wir da später
erst hin. Über Heimann-Löwenstein, ob und wie viel man raussortiert. Aber im Grunde genommen, es gibt zwei Arten von Sortieren. Das, was schlecht ist, schmeißt man weg. Das bleibt am besten direkt im Weinberg. Und zu Hause muss man dann sortieren. Ist die gute Botrytis so gut, dass wir sie raussortieren, um edelsüße Auslesen zu vinifizieren? Oder ist es einfach nur der Anfang von Botrytis? Dann bleibt's drin. Oder schätzt man das so ein, dass, das muss man ja leider Gottes heute auch so einschätzen, dass es überhaupt keinen Markt für edelsüße Weine mehr gibt. Deswegen sollte man tun, ist auch jetzt nicht tausende von Litern davon produzieren. Ist ja auch ein bisschen Betriebswirtschaft, was wir machen. Man kann ja nicht so darstellen, als wäre das alles nur für die Kunst.
Ja. Wie hat sich das denn überhaupt, ihr macht das jetzt seit Anfang der 80er Jahre, ja?
Seit 80, genau.
Genau, seit 80. Wie hat sich das denn überhaupt verändert, das Weingeschäft?
Naja, wir haben ja angefangen in einer Zeit, als das Weingeschäft speziell mit Moselwein völlig am Boden
war. Völlig da niederlag, ja.
Also gab gerade den Anfang der 80er Jahre, da jemand dahin zu bekommen, dass er freiwillig überhaupt probiert, da musste man schon mit zwei Fingern dem am Jackett packen und schütteln und also das war für mich schon sehr frustig. Also wir hatten damals, ich erinnere mich noch genau, wir haben ja ein modernes Etikett. Damals war das dann revolutionär, dieses Etikett, was wir
haben. Das gibt es seitdem, ne?
Das gibt es seit Mitte der 80er Jahre und für damals war das schon anders. Für viele Leute provokativ, modern, anders. Ich sehe es gar nicht so modern, sondern eher ein bisschen zeitlos. Aber egal, jedenfalls, es fiel auf.
Und also gemessen an dem, was man sonst von deutschen Etiketten so rechts und links kannte, auf jeden Fall.
Mit irgendwelchen seltsamen 60er-Jahre-Wappen und Pseudo-Kitsch und so weiter. Ja. Und da gab es Leute, die haben auf der Messe, ich erinnere mich noch gut, auf Präsentationen in Hamburg, dann gingen Leute vorbei, sahen das Etikett, fanden die Ausstattung toll, nahmen die Flasche in die Hand, lasen Mosel, stellten die Flasche wieder hin und gingen weiter. Mir schwoll der Kamm. Und das war schlimm, war aber auch gut. Denn wenn es nicht so gewesen wäre, würde es uns nicht geben, weil wir hatten im Prinzip kein Geld, als wir anfingen. Und wenn du kein Geld hast, dann kannst du nur dort anfangen, wo die Kacke am Dampfen ist.
Mhm. Und so sozusagen billig, die Avantgarde bilden.
So preiswert, wie wir hier zu Weinberge und letztlich auch zu dem Haus gekommen sind, das hätte in einer prosperierenden Region nie funktioniert. Mhm. Gottes Willen. Wenn man sich vor, selbst heute sich vorstellt, man wollte in Burgund Winzer werden.
Keine Chance, also eigentlich.
So viel kann man halt gar nicht von seinen Eltern erben, um da einen Hektar Weinberg kaufen zu können.
Also du kannst höchstens die Weine ausbauen, deren Material woanders eben.
Ja, und selbst das wird immer dünner. Die Ernten sind jetzt in den letzten Jahren immer geringer geworden. Ja. Selbst jemand, der Trauben kaufen möchte in Burgund, tut sich verdammt schwer momentan und zahlt horrende Preise.
Ja. Ähnlich wie in der Champagne auch.
Ja.
Zumindest aus den
von daher Lagen. war das so, dass wir hier entweder man muss ein paar Millionen investieren und setzt sich ins gemachte Nest, oder man investiert nichts und muss dann eben aufbauen. Und das war eben das, was wir machen mussten und auch getan haben. Manchmal habe ich schon an mir gezweifelt, weil ich gedacht habe, also irgendwann muss das Ganze sich doch mal lohnen. Wir haben ungefähr 15, 17 Jahre lang gebraucht, bis wir zum ersten Mal das hatten, was man in der Betriebswirtschaft Gewinn nennt. Mhm. Das war schon verdammt lange. Ach gut, eine gewisse bäuerliche Sturheit ist mir wohl eigen und ein dicker Kopf und dann, Man macht einfach, also wir haben es einfach auch gemacht und es hat geklappt.
Das heißt, ihr habt kein Weingut geerbt?
Nee, ich hatte
sondern ihr habt
bisschen Geld geerbt.
Praktisch von null angefangen.
Ja.
Warum macht man das 1980, wenn der deutsche Weinbau sozusagen nichts mehr wert ist, also zumindest keinen Ruf mehr hat und der gründlich ruiniert ist?
Es ist immer schwierig, seine Biografie so im Nachhinein zu interpretieren, weil man da wild rumprojiziert und ob das jetzt stimmt, was man so, wie man sein Leben beschreibt. Ne? Damals aus der Stimmung raus, wir haben es einfach gemacht und wir haben es nicht reflektiert. Wir haben es gemacht, weil wir es machen wollten. Mhm. Und wir wollten es machen aus verschiedenen Gründen. Einmal, das denke ich war der wichtigste Grund, hatte ich mich verliebt in meine jetzige Frau. Und wir wollten beide eigentlich, wie man so schön sagt, zusammen irgendwas machen. Und da war die Frage, was machen wir dann? Wir kommen beide aus der Landwirtschaft, wir haben beide Landwirtschaft studiert. Meine Frau dann noch landwirtschaftliche sonstige Ausbildungen da gemacht. Ich habe Diplomstudiengang zu Ende gemacht. Und es war dann so die Gründerzeit, eigentlich Ende der 70er Jahre, als die ganzen Ökobetriebe gegründet wurden. Ne? Also entweder hat man einen Ökobetrieb gegründet oder man wurde Funktionär von Bioland oder Demeter und hat da in dem Genre sich orientiert. Und okay, ich komme halt aus dem Weinbau. Damals war irgendwie der Mensch ja sozial bedingt, heute ist ja alles wieder genetisch, deswegen aus heutiger Perspektive könnte man sagen, die Gene haben gezogen, 500 Jahre Winzergene lassen sich nicht einfach so
ausradieren. Die gibt's schon.
Ja, ich bin auch ausgeguckt worden von meinen Eltern, das elterliche Weingut zu erben.
Wo war das?
Hier im Dorf.
Ach, hier im Dorf?
Ja. Nur als ich 15 war und meine Haare lang und länger wurden und ich die Queen of Soul weitaus erotischer fand wie die Weinkönigin des Dorfes und auch die Stones wesentlich attraktiver wie die Blasmusikkapelle hier, da habe ich dann gesagt, als mein Vater mich fragte, willst du das Weingut haben, habe ich gesagt, weißt du was, wenn ich irgendwas weiß, dann das nicht. Ne? Mhm. Gut, mein Vater hat doch taktisch einiges falsch gemacht. In den Sommerferien musste ich immer arbeiten, während meine Schulkameraden in der Mosel am Schwimmen waren und was der Geier, ne? Also es war nicht gerade vorbildhaft. Von daher habe ich gesagt, außerdem war das Dorf mir zu eng, ich musste raus. Ich wollte hier auch aus dieser dörflichen, familiären Enge fliehen und habe das dann auch gemacht. Mein Bruder hat dann den Betrieb geerbt und ich war frei und habe diese Freiheit genossen und bin halt bei Anhalt herum, habe lange Zeit in Paris gelebt, habe dann studiert, Studentenpolitik gemacht, die dann allerdings war ich bei den bösen Jungs, sodass ich dann noch ein entsprechendes Dossier beim Verfassungsschutz habe und eigentlich auch für das, was ich eigentlich gelernt habe, auch hätte nie können in dieser Berufsverbotezeit eingestellt werden, ne, weil
das war so die Pflasterstein-Fraktion.
Sozusagen. Ich war bei der 5. Kolonne Moskau. Also ich war bei den richtigen Kommunisten. Also ich war
Tritin-Fraktion.
Nee, der war ja KW wichtig.
Das ist noch was anderes. Ja, das ist ziemlich weit aufgefächert, das Ganze, ja.
Ich war also richtig bei den DDR-Vasallen, wie wir das so schön in der Propaganda immer hieß. Nee, ich war in Frankreich Mitglied der französischen KP. Damals reingerutscht wir waren alle freischwebende Linke damals gewesen, aber wollten uns nicht festlegen. Und als ich dann, ich habe sehr viel Flüchtlingsarbeit gemacht mit Flüchtlingen aus Chile und Lateinamerika, weil ich 73 in Paris gearbeitet habe. Und dann gab es eine Luftbrücke, Santiago de Chile, Paris. Und ich hatte sehr viel Flüchtlinge dann abzuholen am Flughafen. Wir haben die betreut, wir haben die weiter versorgt und überlegt, in welches Land können die weiterreisen. Es gab ja dann Einladungen in andere sozialistische Länder. Andere sind in Paris geblieben. Wir haben dann viel Solidaritätsveranstaltungen veranstaltet. Und über diese menschlichen Begegnungen bin ich dann so politisiert worden, dass ich gesagt habe, okay, nur drum rumreden ist Quatsch, jetzt machen wir Butter bei der Fisch, jetzt mischt sich auch ein bisschen mit. Ne? Und deswegen bin ich dann in Frankreich in die KP, habe darüber auch super Kontakte gehabt zur kubanischen Botschaft, war dann mal eine Zeit lang in Kuba gewesen für so ein bisschen internationale Brigade, also wunderbar, super, klasse, ne? Grandios. Ne? Und deswegen komme ich aus dieser Ecke und bei den Berufsverboten war es eigentlich schon ein Wunder, dass ich überhaupt eine Stelle für eine Doktorarbeit gekriegt habe. Und nur vor lauter Angst vor Berufsverbot habe ich gar nicht so ganz genau geguckt, über was die Doktorarbeit dann gehen sollte.
Ach so, das war gar nicht deine Entscheidung, sondern das war vorgegeben.
Naja, die Doktorarbeit, du kriegst ja dann eine Entscheidung, du sollst promovieren über das Thema. Und die haben mir das Thema auch genannt. Dann habe ich gesagt, na gut, wenn es das ist. Das war so simpel, das schreibe ich in 3 Monaten runter. Dann habe ich gesagt, okay, gehst du nach Geisenheim, schreibst du die Doktorarbeit.
Ach so, wir sind jetzt gar nicht irgendwo an einer philosophisch.
Ich bin Agronom, ich habe Agrarpolitik studiert. Ja. Allerdings ist Landwirtschaftsstudium ja eines der richtig guten Studiengänge, weil man so ein Studium Generale hat in den ersten Semestern, also von wie funktioniert ein Differential über Jura und mikroökonomische Nachfragetheorie und Schweinefüttern und Hühner und also ich kann das Studium jedem empfehlen. Das ist echt klasse. Gell? Du kriegst von jedem ein bisschen. Und dann kann man hinterher immer noch gucken, was man damit macht. Das habe ich studiert. Und dann, gut, wie das so ist, dann rutscht es halt in eine Dissertation rein, wenn man gescheit ist und mit dem Profs gut kann. Und die habe ich allerdings dann nach 3 Wochen wieder gekündigt, weil als ich nämlich dann anfing zu schreiben, abgesehen davon, dass ich morgens um 7:30 per Handschlag von dem Prof dann begrüßt wurde, jeden Morgen, das war also auch nicht so ganz mein Biorhythmus, sollte ich, wie sich dann herausstellte, also mir wurde dann klar gesagt, also Lümmstein, Sie sind hier nicht, um die Ökobewegung hochzuschreiben, sondern um die Winzer, die Seite der Winzer hier zu beleuchten. Und unterm Strich sollte ich diese abartigen Flurbereinigungsmaßnahmen im Kaiserstuhl, die sollte ich legitimieren.
Ah ja,
okay. Ich sollte schreiben, dass die so super und gut sind und betriebswirtschaftlich jetzt das Nonplusultra, um da den Landschaftsschützern und den Ökos da Wind aus den Segeln zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe hier nicht auf den Strich. Ich sage, komm, Freunde. Dann hing ich in der Luft und dann war da, also das war so der andere Weg, ne, dass meine Uni-Karriere dann ein jähes Ende fand und kein richtiges hätte geben können. Ich hätte mich auch als Professor gesehen. Ich bin gerne Professor. Ich finde das ein toller Job. Ich mag das gern reden. Ich mag gerne mit Leuten diskutieren. Ich mag auch gerne forschen. Aber mit meiner politischen Vergangenheit hätte das nie geklappt.
Nicht drin gewesen. Und im Zweifelsfall heute noch nicht.
Ich denke mir heute, ja gut, heute, ja, es ist heute ist ja wieder so mit Alibi und heute ist mir ja den Heidenkindern ganz besonders hold immer, ne? Also wenn man es, also sag mal so, wenn ich jetzt mich entschuldigen würde für das, was ich damals gemacht habe, ja, aller Trittin oder aller Fischer,
ja,
dann wirst du natürlich von den Leuten mit offenen Armen empfangen, weil dass das Heidenkind wieder zurückkommt in den Schoß der Gemeinschaft, ist ein ganz, ganz, ganz archaisches Teil unserer, oder eigentlich von allen menschlichen Gesellschaften. Ne? Der verlorene Sohn wieder heim, ne? Der wird dann belohnt. Und man kann sich sicher sein, dass die verlorenen Söhne, die zurückkommen, eben ganz besonders linientreu sind.
Ja, genau.
Das hat man beim Fischer ja gesehen.
Ja.
Ohne einen Herrn Fischer dann hätte man das Asylrecht nicht aufweichen können. Ne? Das haben nur die Linken und die Grünen machen können. Das hätte ja ein CDU nie hingekriegt.
Nee, die CDU ist ja eh nicht so die Reformpartei. Ne? Also egal, um welche Reformen
Moment,
es geht.
Im Moment sind die eh. Ne? Aber ich sag mal so.
Ja, aber das haben sie ja letztlich nie gemacht. Die haben immer die Linken vorgeschickt, um die Reformen durchzudrücken, die sie eigentlich selber hätten machen müssen. Ne?
Ja, ja, weil das ja, weil wenn Linke da sind, dann gibt es keine linke Opposition und die machen dann ja die Drecksarbeit. Ne? Und
ja.
Ich finde das toll. Ich muss immer dran denken, der von Brauchitsch, ne, dieser Flickmanager, hat in seinen Memoiren tatsächlich das Expressis Verbis formuliert und hat gesagt, die anstehenden sozialen Reformen unserer Gesellschaft können wir mit jemandem der katholischen Soziallehre so verpflichteten Menschen wie Helmut Kohl nicht durchführen. Mhm. Dazu brauchen wir die SPD. Punkt.
Ja.
Einfach, klar, praktisch, quadratisch, ne? Naja gut, so hat sich das dann ergeben, ne? Aus diesen verschiedenen Gründen, da kann man jetzt sagen, freier Entschluss, Gene, Schicksal, ist mittlerweile egal, wie man so eine Biografie strickt, das ist halt alles richtig und alles ein Blickwinkel und ich habe es halt gemacht, wir haben es gemacht, haben uns durchgebissen, haben dann, das muss man aus heutiger Sicht sagen, relativ früh sehr kluge und weitreichende Entscheidungen getroffen, die uns heute das Leben leichter machen. Ne?
Die aber damals,
die damals war man
das
zu
Leben
früh
deutlich schwieriger gemacht haben, wahrscheinlich.
Ja. Ja. Vielleicht aber auch gar nicht mal. Wenn eh keiner Moselwein will, dann kannst du halt auch ein bisschen bekloppt sein. Dann wollen die genauso wenig nicht oder vielleicht, also ich kann noch nicht mal sagen, ob es wirklich, wenn wir die angepasste Nummer gemacht hätten, ob wir dann erfolgreicher gewesen wären.
Ob es euch noch gäbe, ja. Überhaupt.
So war es halt mein Gefühl eher, dass ich am Anfang meinte, ich müsste angepasst sein, dann aber radikalisiert wurde, auch durch die Feedbacks von den Kunden, die wir dann hatten.
Mhm.
Also es gab immer so eine Message auch von Kundenseite, so nach dem Motto, ja, dann schwätz nicht, mach dann auch so. Weißt du, so ein bisschen so, jetzt Freunde, jetzt, wenn du schon die Ideen hast, dann mach's. Ne?
Und kamen diese Kunden dann auch im Prinzip aus einem alternativen Spektrum?
Ja.
Ja, schon.
Also wir haben dieser Tupperware-Nummer da nachgemacht. Ne? Also
ihr seid tatsächlich, ihr habt Hauspartys gemacht mit euren Weinen.
Ja, ich habe dann zwar keinen Wein verschenkt dabei und du wurdest auch nicht geschminkt, du musst keine Dessous anprobieren, aber halt Wein trinken. Nee, ich habe, das war so, also sag mal so, die ersten Opfer waren natürlich Familienmitglieder. Meine Frau verfügt über eine recht große Familie, also da waren schon mal ein paar hundert Flaschen Umsatz gesichert. Und dann haben wir in der Tat die Freunde von der Uni, die ich so hatte, die dann, was weiß ich, Rechtsanwalt in Bremen mittlerweile oder Arzt JWD, die habe ich angerufen und habe gesagt, hier mal Klaus Herrmann, dein alter Kumpel Reinhard meldet sich und ich möchte nicht nur, dass du meinen Wein trinkst, sondern du deine Freunde einlädst und dann machen wir bei euch zu Hause eine Weinprobe. Und so haben wir uns so einen privaten Kundenstamm aufgebaut.
Und die sagt, naja, schmeckt wie der zweite. Falsch.
Original wie der erste. Verkorkst. Naja, damals war das Weinverkaufen.
Also es gab das damals noch häufiger auch überhaupt. Ne? Also ich meine, der Loriot kommt ja, der hat ja immer nur aufs Maul geschaut letztlich. Was heißt ja, nur, gut, aber er hat es genial auch.
Die Loriot-Nummer, die hat es ja gegeben.
Ja klar.
Weißt also du, ich du musst mal den die Pharma den, ach Gott, wie heißt das? Leo, nicht Leo. Ach, den Leumer, der Fred.
Ja.
Der Fred hat für ein Jahr für à la Loriot für Guntrum gearbeitet.
Ah.
Für Paul Huber und Söhne.
Ja.
Der Fred Leumer ist rund gefahren und lass dir von dem mal Storys erzählen.
Ja, da komme ich vielleicht irgendwann noch zu.
Ehrlich. Ja, wir haben neulich beim Frühstück saßen wir Und da ging es darum, da sagte er, wisst ihr eigentlich, dass ich? Und so, und dann hat er da erzählt. Wir sind abgebrochen.
Gell? Ja, das kann ich mir vorstellen.
Unvorstellbare ja. Storys. Ja.
Ja, ich meine, das dieses Nahe-Weingut, was dann in den Glykol-Skandal verwickelt ist, das hat das ja auch als normalen Betriebsweg gehabt. Ne?
Ja, nö, ich halte es auch nach wie vor für einen klugen Marketinggang, wenn du keine Kohle hast für traditionelle Kampagnen, dann machst du es halt über Mund zu Mund und über gefühlsmäßige Beziehungen und über Freude und über gemeinsames Erleben und das, also das hat dann auch gut geklappt, ne?
Okay. So, man kann sich das irgendwie heute gar nicht mehr vorstellen. Also ich meine heute, also entweder ich kaufe meinen Wein im sozusagen im Supermarkt, wenn
trink
ich
mal, sonst wird der kalt.
Ja, der wird kalt.
Prost.
Prost. Also wir probieren jetzt parallel Schieferterrassen 2012, also aktueller Jahrgang.
Mhm. Ja, der ist gleich warm. Deswegen.
Schieferterrassen ist der Ortswein, kann man sagen, ne?
Ja, es ist so, entweder ist es ein Ortswein oder es ist ein, eigentlich ist es mehr wie ein Ortswein, eigentlich ist es ein Cuvée aus Premier Cru-Lagen. Mhm. Hat leider eine Mosel-VDP entschieden, keine Premier Crus haben zu wollen, was ich sehr bedauere und auch für einen historischen Fehler erachte.
Mhm.
Der aber auch revidiert werden kann. Also das kann ja jederzeit auch wieder die Mehrheitsverhältnisse sich ändern. Ich bin der Mosel, ist lachhaft. Wir haben knapp 50 Grand Cru-Lagen. Aber es kann nicht sein, dass wir, sagen wir mal, von den 3000 Superhektaren Steil- und Riesling und Schieferboden, davon gibt es mit Sicherheit noch ein paar hundert Lagen, die erhaltenswert sind als Premier Crus.
Mhm.
Und,
also um es kurz zu erklären, im Prinzip gibt es, also es könnte 3 oder 4 verschiedene Qualitätsstufen geben, sozusagen vom Gutswein über den Ortswein und dann Premier Cru und Grand Cru Lagen, ja. Wie es sozusagen nach burgundischem Vorbild.
Ja.
Ne?
Ich meine, das
und
ist
in
ja
Teilen,
das
Rad, in manchen VDP-Gebieten ist es so, ja, dass es ja. diese Viererstaffelung gibt und die Mosel hat sich dafür entschieden, nur 3 zu machen.
Ja, ja. Ja. Wobei, wie gesagt, von daher, all die Lagen, die hier jetzt als Verschnitt drin vorliegen, sind richtige Terrassenlagen mit alten Reben, die sich, wenn man den Weinberg betrachtet, von den Grand Cru-Lagen überhaupt nicht unterscheiden, auch von der Reife nicht, auch von der Erntemenge nicht. Insofern, es gibt vielleicht 2, 3 Lagen, die wir rausnehmen müssten, wenn das als Premier Cru wäre. Aber ansonsten ist das, im Grunde genommen, ist das ein Premier Cru-Verschnitt. Ist also für mich auch besser wie ein Ortswein, der teilweise, wenn er an der Mosel ist, dann eben aus Flachlagen kommen kann, wo eben kein Schieferboden da ist. Und für mich ist es gerade an der Mosel essentiell zu unterscheiden, guck mal, wir haben ja mehr Flachlagen an der Mosel wie Steillagen im Moment. Ne? Und auf der Flachlage wird ordentlich mehr geerntet wie in der Steillage. Ne? So, dass also von der Menge her eigentlich mindestens mal 2/3 Moselwein nicht aus der traditionellen Riesling-Steillage kommt. Und da ist für mich das auch aus landespflegerischen Gründen, auch aus historischen Gründen immens wichtig, dass wir diese Riesling-Steillagen auch schützen und deswegen aus meiner Sicht auch als Premier Cru adeln sollten, um ihnen eben aus der historischen Verantwortung heraus halt einen Stellenwert zuzuordnen, der ihnen auch gebührt. Ne?
Ja, also man muss ja klar sagen, dass dass es eine ganze Menge an Steillagen an der Mosel gibt, die schlichtweg verrotten, weil es nicht genügend Winzer gibt, die diese Steillagen noch bewirtschaften, weil diese Winzer nicht genügend Geld für ihre Weine kriegen, oder? So ist es.
Wir haben, wenn man es mit dem dicken Daumen beschreiben will, an der Mosel 4000 Winzer.
Mhm.
Davon haben knapp 400 einen Betriebsnachfolger.
400?
Das heißt, noch keine 10% ungefähr haben einen Nachfolger. Und dann ist das Elend auch nochmal auf einer anderen Ebene. Wir haben einige Dörfer, die einen guten Ruf haben.
Mhm.
Winningen gehört jetzt zum Glück dazu auch. Wir haben mittlerweile in Winningen tatsächlich doch 5, 6, 7, 8 junge Leute, die weitermachen. Und da sehe ich jetzt eigentlich habe ich keine Angst für die Zukunft. Aber ich brauche nur 2 Dörfer weiterzufahren, erleben. Da ist eigentlich nichts mehr los. Da gibt's einen Winzer, der hat dann die wirklich super Lage, den Lehmener Ausoniusstein brach liegen lassen, weil er so viel flach hat und das Geld eigentlich in seiner Winzerwirtschaft verdient. Und da die Leute eh kein Geld ausgeben wollen und deswegen der Steillage dann wegbleibt. Ne? Mhm. Also dieser Trend, Traktor fahren, um schnell ein bisschen Wein zu machen. Preis, der Wein schmeckt eh nicht, der Preis ist eh schlecht. Also so diese Spirale nach unten, die leider auch staatlich subventioniert ist, hat dazu geführt, dass landschaftsprägende Steillagen tendenziell überall da wegfallen, wo die Lage nicht weltweit als Marke etabliert wurde. Ne? Mhm. Also in Uhlen, eine Sonnenuhr, ein Oerziger Würzgarten, das sind Brands, die
sind da mache ich mir keine Sorgen. Das ist nicht das Problem.
Das sehe ich sogar so, dass reiche Leute gern auch sich in Weinberg kaufen. Mhm. Gerade nach den Finanzskandalen wollen Leute lieber ihr Geld irgendwo sicher bunkern mit einer schlechten Verzinsung, wie das man es bei irgendwelchen Hütchenspielen verliert. Aber die Lehmener Würzlein, die Lehmener Ausoniusstein, das Kattenesser Steinchen und der Klottener Brauneberg, super Lagen, kennt kein Mensch, will kein Mensch. Kann man für 5 Euro Cent den Quadratmeter mit 50 Jahre alten Reben pachten und keiner will's.
Mhm. Ich habe gerade noch einen Artikel von Uli Stein gelesen, der ja auch nur ein paar Kilometer weiter hier hoch ist letztlich und der hat eben letztlich ja solche Lagen oder der arbeitet
aber der Uli kann auch nicht rechts und links alles aufkaufen, was vakant wird. Ne? Irgendwann ist ein Betrieb auch mal in einer Größenordnung angelangt, wo man sagt, jetzt können wir einfach auch nicht mehr machen. Ja. Und
es ist ja jetzt
bei dem ist ja noch schlimmer, wenn man alle Gunst sich anschaut. Das sieht ja aus wie nach dem Krieg. Da gibt's ja kaum mehr einen Weinberg. Ne?
Ja. Also ich habe Bekannte und einen Freund, der da mit dem Projekt Mannwerk einen kleinen Bereich gerade sozusagen rekultiviert hat und jetzt im dritten Jahrgang machen, also als Liebhaberprojekt letztlich. Aber ja, es ist schon, und es ist ja dann auch nicht nur so, dass die einfach wegfallen, sondern im Prinzip im Zweifelsfall bilden sich da Krankheiten und Pilze und weiß ich nicht was, die dann unter Umständen noch die gesunden Lagen befallen und so weiter. Ne?
Ich meine, das ist ja das andere, wenn zumal guck mal, eine Gegend, das von mir ist der Neusiedlersee. Historisch gesehen hat das alle 20 Jahre wurde da was anderes angebaut. Mhm. Mais, Getreide, Wein, dann mal wieder der Wein raus und wieder Mais hin oder. Da ist kein Problem in der Flachlage, fährst halt mit dem großen Traktor durch und machst aber hier bei uns. Wenn das wirklich Terrassen sind, es gibt ja kaum noch richtige Terrassen, die sind ja alle kaputt gemacht in den Flurbereinigungen, aber. Das, was noch terrassiert ist, ist ja das, was am ehesten auch brach liegt, weil man da nicht mechanisieren kann.
Ja.
1 Hektar Terrassenlage aufbauen, kommst du, wie auch immer man rechnet, zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro. So. Um dann irgendwas zwischen 50 und 100.000 Euro Umsatz zu realisieren.
Ja.
Das heißt, es geht nicht.
Nee, es geht nicht.
Hinten und vorne nicht.
Es sei denn, man kann sich halt so einen Ruf erarbeiten,
Das ist ein Jahrhundertprojekt wieder, ne? Ja. Auf das Preisniveau zu kommen wie vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren, als wir so teuer waren wie heute Latour, ist das kein Problem.
Ja.
Vor 100 Jahren, einer meiner Urgroßväter war Pflasterer, der hat am Tag 1 Taler verdient oder in Rechnung gestellt als selbstständiger Arbeiter und er hat 1 Quadratmeter im Uhlen 10 oder 15 Mark gekostet. So, das heißt 3, 4, 5 Tage Arbeit für 1 Quadratmeter. Als wir Uhlen kauften, die ersten Uhlen kauften Mitte der 80er Jahre, haben wir für das Äquivalent nicht von 3 bis 5 Tagen Facharbeiterstundenlohn, sondern das Äquivalent von 20 Minuten Facharbeiterstundenlohn den Quadratmeter gekauft. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Auf dem Verkaufspreis ist halt das Gleiche. Ne?
Also gemessen an der Qualität fast geschenkt.
Ja, nur was ist schon Qualität, wenn es keiner merkt?
Ja, eben.
Die Leute sind ja auch der Meinung, eine Jeans wäre Qualität für 100 Euro. Dabei ist die von Gestehungskosten deutlich unter dem, was bei uns eine Flasche Wein an Gestehungskosten kostet. Und wenn wir einen Wein für 20 Euro verticken, dann heißt es schon, wir wären teuer. Und das ist dasselbe, wenn die Jeans 300 Euro kostet. Dann sagen wir, das ist eine teure Jeans oder eine Designer-Jeans oder was der Geier was. Ne? Das ist, wie die Menschen das gelernt haben. Kannst du ihnen ja auch gar nicht vorwerfen, weil die Leute haben es gelernt.
Ja.
Und woher soll der Kunde was über Gestehungskosten wissen? Ne? Die auch. Ne?
Entsprechend hat der Kunde sozusagen damals Oder ist davon ausgegangen, auch wenn die Etiketten anders waren, dass das genauso schmeckt wie der Rest von der Mosel? Ja. Und
na gut, damals war eben so, Mosel ist, für die jungen Leute war Mosel süß und für die alten war Mosel sauer. Es ist heute noch manchmal so, wenn du noch richtig Jahrgänge, sagen wir mal, die also Leute, die in 20er Jahren geboren sind, die sagen oft, Mosel kann man nicht trinken, der ist zu sauer, weil die sozialisiert wurden in einer Zeit, wo der Moselwein tendenziell sauer war.
Das heißt, früh reif, zu früh geerntet und im Zweifelsfall haben die gar keinen Riesling getrunken, sondern Elbling. Und
ja, oder was auch immer, halt mit einfach unreifes Zeugs abgerobbt.
Irgendwelches unreife Zeug.
Und ich sag mal, wir Wirtschaftswunderkinder haben dann eine Sozialisation, wo der Mosel halt schön süß und süffig war. Und wo man aus diesem Grund dann gesagt hat, Mosel ist für mich ein Unding. Ne?
Ja.
Und deswegen waren wir erfolgreich, weil wir dann, ich glaube 1984 entschieden haben, nur noch trockene Weine zu machen. Und das war dann schon mal der erste Schritt zum Erfolg. Aha, da ist jemand, der macht's anders, der macht die Weine trocken.
Also erstmal trocken und zweitens natürlich vollreif.
Ja, ich will mal sagen, damals war es tendenziell mehr trocken wie vollreif.
Okay.
Also gerade wenn du den Jahrgang 84 erwähnst, also mon Dieu, das war nicht vollreif. Das
okay.
war trocken, aber...
Weil ihr euch noch nicht getraut habt und weil ihr es noch nicht besser wusstet, oder?
Ich denke, weil wir es nicht besser wussten. Hm. Ich hätte mich getraut.
Das ist eigentlich irre, ne?
Ich muss sagen, mein Wissen war auch aus heutiger Sicht, denke ich auch, also du, wie konntest du so naiv und blind und blöd sein, ne? Ich habe als Kind bei meinen Eltern gearbeitet und darüber halt vieles gelernt. Aber so eine richtige Idee, also normal stellt man sich als Unternehmer ja dann so hin, ja, und dann hatte ich die Idee und ich wollte das und das und so. So ein Scheiß, ne? Also bei mir war es, ich glaube das bei anderen nicht und bei mir weiß ich, dass es nicht so war. Wir wollten einfach Wein machen und wollten überleben.
Ja.
So, und dann haben wir mal geguckt. Und haben eigentlich sehr geguckt und gemacht und gemacht und geguckt und gelernt und haben dann gemerkt, dass die Weine, wenn sie trocken waren, sich verkaufen ließen. Damals war es wirklich, ich sag das mal so ein bisschen Sadomaso-Zeitgeist. Es muss wehtun, leiden für einen guten Zweck. Das Zeug, das hat wehgetan. Und dann war das Pendel war wirklich von diesem lieblichen Himmelströpfchen in dieses Darkroom, hau, die, gib mir die Peitsche, umgeschlagen. Ne? Dann haben wir, was ich damals überhaupt nicht verstehen konnte, mit unserem 85er Uhlen in der Blindverkostung in Österreich, wo die ganzen Wachauer Stars mit dabei waren, den ersten Platz gemacht.
Okay.
Dann dachte ich, hä? Wie kommt das denn? Weil die haben damals trockene Moselweine gesucht und weil es keinen gab, sind die halt dann notgedrungen auf die 3, 4, 5 gestoßen auf uns. Und dann stand unser Wein da auf einmal besser wie der von Hertzberger oder von Pichler. Und dann war mir da bekannt wie ein bunter Hund. Und dann hat sich das so gefügt, dass wir mit unseren Kindern auch immer mal wieder dahin gefahren sind zum Urlaub. Hm. Und ich dann die Weine getrunken habe und habe gesagt, Mensch, irgendwann mal so einen Wein machen können wie von Emmerich Knoll, das wär's. Mhm. Boah, das ist trocken, aber nicht dünn und sauer, sondern smallvoll Geschmack.
Mhm.
Und dann habe ich überlegt, was könntest du eigentlich machen? Und dann fing eigentlich das erst, so Mitte der 80er Jahre fing das erst an, dass ich wirklich mal tiefer über Wein reflektierte. Also süßer Wein ohne Zucker ist dünn und sauer. Geht nicht. Mhm. Wenn du einen trockenen Wein an der Mosel machen willst, musst du an mehr Stellschrauben drehen. Das heißt, der Ertrag muss runter, die Trauben müssen reifer werden. Wir müssen eine ganz andere Vinifikation machen, weil es ja auf Körper ankommt. Das heißt, wir müssen Hefekontakt haben.
Mhm.
Ja. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir das dann für uns auch so rausgetüftelt haben. Wo dann heute viele sagen, Löwensteins haben einen neuen Moselweintyp mit kreiert. Ne? So wird das ja oft kolportiert in der Presse und eigentlich ist da was dran, weil wir haben gesagt, Moselwein muss nicht leicht sein, sondern der darf ruhig 12, 13 Volumenprozent Alkohol haben. Der muss nicht süß sein, sondern der kann auch ohne Zucker so viel Geschmack transportieren, dass es Spaß macht, ihn zu trinken, ohne dass man sich da geißelt bei. Und das wurde dann zusehends unser Thema. Und da würde ich sagen, haben wir jedes Jahr noch was dazugelernt, wie wir uns in diese Richtung dann entwickelt haben. Das ist eigentlich eine Kontinuität dann seit Ende der 80er Jahre bis heute. Mhm.
Und was hat sich verändert dann im sozusagen im Qualitätsmanagement, im Weinberg und im Keller, um dahin zu kommen, wo ihr heute seid?
Viele, viele, viele Dinge. Ne? Fangen wir mal im Weinberg an. Die Weinberge, die wir übernommen hatten, waren dann oft in keinem guten Zustand. Mhm. Waren oft überdüngt. Das heißt, wir haben erstmal mit Kunstdünger aufgehört. Mhm. So das. Und dann braucht es aber, in der Natur geht das nicht hauruck, das brauchte dann schon ein paar Jahre, bis der Kunstdünger dann entweder im Grundwasser oder in den Blättern war und die Pflanzenernährung sich wieder umgestellt hat, so wie sie früher mal war, dass die Pflanze sich eigentlich ausschließlich über die organische Substanz ernährt, die im Boden sowieso drin ist, beziehungsweise über den Kreislauf Blätter, Holz, was wir im Weinberg lassen, im Boden drin ist. Und aus der Individualität der Schiefer, die in jedem Weinberg eben bei uns das ganz große Thema ist. Ja. Nur wir wissen das ja mittlerweile aus der Bodenkunde, dass wir, wenn die Böden versalzend sind, diese ganzen Mikroben, die um die Wurzelhaare drumherum wachsen, dass die kaputt gehen und dass wir dann irgendwie sowas wie in Richtung holländische Gewächshaustomate kriegen. Und wenn man der Rebe aber die Möglichkeit gibt, sie wieder umzustellen, dann geht es wieder in natürliche Ernährung. Also das ist so eine langsame Kontinuität, die wir gemerkt haben bei unseren Weinen, die wir auch im Geschmack ganz deutlich merken, dass die Weine jedes Jahr ein klein wenig, ich sag mal, salziger werden, mineralischer werden. Ne? Das sind, also allein der Begriff Salzigkeit ist ein Begriff, den wir vor 20 Jahren nie in den Mund genommen haben. Mhm.
Der mittlerweile aber Hochkonjunktur hat auch.
Mittlerweile geht er einem ein bisschen sowieso auf den Geist, weil jeder Wein salzig ist. Das ist jetzt wieder das Pendel in die andere Richtung.
Das ist wie mit dem Terroir-Begriff, wo wir mit Sicherheit auch noch zukommen. Ja. Also da sind wir ja im Prinzip schon.
Ja. Ja. Nee, das sind wir nicht. Mein Terroir-Begriff ist anders. Aber das machen wir gleich.
Genau. Also, aber wir sind sozusagen in der Einleitung dahin. Ja.
Aber ich habe den Begriff, ich weiß noch genau, da war der Mario Pocher und ein paar Kollegen aus Norditalien saßen hier unten und haben gesagt, Mensch, boah, das ist ja wie die Brise des Meeres in Bordeaux. Und ich bin dann so richtig in Opposition gegangen und habe gesagt, mein Wein stinkt nicht nach dem Todefisch wie im Hafenbecken von Bordeaux. Also ich bin da richtig so in Anti-Wallung erstmal. Ich fand das Gespräch so lustig. Und irgendwann rutschte bei mir der Groschen, weil wenn ich immer argumentiert habe, auch damals schon, dass die Trauben halt den Geschmack der Erde aufnehmen, weil Riesling so eine tolle, neutrale Rebsorte ist, die nicht nach Riesling schmeckt, sondern nach Boden schmeckt und das eben das ganz tolle Geschichte ist. Und wenn unser Boden Meeressediment gewesen ist vor 400 Millionen Jahren, ja, warum in Gottes Namen, wenn meine Sprüche stimmen und das war Meeressediment, warum soll dann der Wein nicht nach Meer schmecken? Ja. Du musst erstmal auf solche Ideen kommen. Also mir ist das damals wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es Weine gibt, die tatsächlich Salzigkeit und manche sogar auch einen Anflug von Jod transportieren können. Das ist das eine. Dann im Weinberg geht es natürlich drum. Naja, nicht nur den Kunstdünger sein zu lassen, sondern noch in der Spritzfolge zu schauen, mit welchen Präparaten spritzt man überhaupt, wie sieht das mit dem Unkraut aus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der chemischen oder nicht chemischen Bekämpfung. Pflanzdichte war für uns ein ganz großes Thema. Das heißt, wenn wir neue Weinberge übernommen hatten, die schon von unseren Vorgängern modernisiert waren, indem sie seltsame Erziehungsmethoden da angewandt haben oder Luft geschaffen haben, da gab es genug Parzellen, wo wir einfach nochmal eine Reihe dazwischen gepflanzt haben.
Es ist deutlich dichter geworden, ne?
Ja. Ja. Also wir wollen auf eine Pflanzdichte im Betriebsschnitt von über 10.000 Pflanzen pro Hektar kommen. Das, by the way, für mich viel mehr Kriterium für Terroir oder für Qualität ist, wie diese immer kolportierten Hektoliter pro Hektar. Ja. Wenn ich 50 Hektoliter pro Hektar ernte, und ernte das mit 1200 Stöcken, dann habe ich knapp 5 Liter pro Rebstock. Ja. Dann nutzen mir auch die 50 Hektoliter nichts, da kann nichts Gutes bei rauskommen.
Ja. Das muss das Verhältnis stimmen sozusagen.
Und
ne?
50 Hektoliter bei 10.000 Stöcken, das ist eine halbe Liter pro Stock. Da sind wir schon eher in dem grünen Bereich. Oder nicht eher, sondern da sind wir im dunkelgrünen Bereich. Das ist klasse. Ne?
Und diese Dichte, diese Pflanzdichte, die hat was zur Folge?
Naja, die Idee ist ja, wenn wir uns nicht als Zuckerproduzenten verstehen, ne? Als Zuckerproduzent, dann müssen wir sagen, wie viel Quadratmeter Blattfläche habe ich pro Traube?
Mhm.
Ja, dann kann man Zucker optimieren.
Mhm.
So Höchstle denke, ne? Wenn wir das hinter uns bringen und sagen, ich will aber den Bodengeschmack optimieren, dann denke ich, ist das Kriterium, wie groß ist die Oberfläche meiner Wurzeln, wie groß ist die Kontaktfläche mit den Steinen, mit der Erde,
ja.
Damit eben ein optimales, was es auch immer ist, an Energie, an Mineralien, an Informationen des Bodens aufgenommen werden kann. Und das verteilt sich dann auf die Trauben, ne? Und gerade bei den kargen Böden, die wir haben ja mehr Steine wie Erde im Boden, ist völlig klar, dass die Stockbelastung hier bei uns sowieso nur wesentlich, wesentlich geringer sein kann, wie auf fetten, saftigen, grundwasserhaltigen Böden. Ne?
Mhm.
Von daher ist das für mich ein ganz essentielles Thema, die Erntemenge zu regulieren, also dann auch mal Trauben rauszuschneiden im Sommer, wenn man sieht, dass zu viel dranhängt.
Das wird aber nicht grundsätzlich gemacht.
Also das machen wir dann, wenn es nötig ist.
Ja.
Und es gibt Jahrgänge. Also interessanterweise, in den letzten Jahren haben wir es immer weniger gemacht, weil es sieht fast so aus, als würden die Reben jetzt langsam in so eine innere Balance kommen, dass sie auch nur das produzieren, was gut ist.
Mhm.
Also das haben wir früher immer Winzer erzählt. Und ich habe ja gesagt, ja, schön, wenn das bei dir so ist. Bei mir hängt immer zu viel dran.
Ja.
Und jetzt ist auch natürlich, gut, wir machen das jetzt seit 30 Jahren auf den gleichen Weinbergen, die sind jetzt auch nochmal wieder 30 Jahre älter, das heißt, die Reben, Durchschnittsrebalter bei uns sollte jetzt bei knapp 50 Jahren liegen.
Mhm.
Da ist das schon so, dass die Wüchsigkeit natürlich auch ein bisschen nachlässt. Ne?
Ja.
Und wir in die Richtung kommen. Und das schmeckt man dann. Ne? Gut, und dann ist natürlich die Frage, wie sauber sortiert man? Ne? Ist man jetzt dahinter, dass wirklich auch kein Blatt mitgekeltert wird. Ne? Also man kann bei der Weinlese, was wird alles weggeworfen.
Ja.
Da haben wir auch lernen müssen, dass es besser ist, wenn wir Praktikanten aus dem Ausland einstellen oder Leute aus Polen, denen wir erklären, was gelesen werden muss, wie die alteingesessenen Arbeiterinnen aus dem Dorf,
die noch sturer gelernt sind haben, und meinen sie,
alles was Saft gibt, ja, kommt rein. Ne?
Mhm.
Also da gab es auch oft ziemliche Kräsche und Zoff mit rein und wieder raus und so. Ne?
Wie oft geht denn ihr durch den Weinberg dann bei der Lese?
Das hängt ganz drauf an. Also das hängt wirklich drauf an. Also von einmal alles ernten bis dreimal oder viermal.
Ja, jahrgangsabhängig.
Ja, jahrgangsabhängig und auch erziehungsabhängig.
Mhm.
Also einer der Gründe, warum wir von der Einzelfallerziehung auf Drahtrahmen umstellen, ist, dass wir, wenn wir Drähte haben, mehrfach durchgehen können, ohne Flurschaden anzurichten. Wenn wir Einzelfallerziehung haben und haben eine hohe Pflanzdichte, dann ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, mehrfach durchzugehen, weil man so viel Flurschaden macht, weil du kommst da gar nicht durch, das ist alles so eng.
Okay.
Oder du müsstest, das haben wir alles auch schon gemacht, einen halben Rebschnitt noch mitmachen während der Lese. Das ist aber dann zeitlich nicht drin, weil man in der Lese dann keine Zeit hat, noch pro Hektar noch zusätzlich 200-300 Stunden mit Schneiden zu verbringen, um sich den Weg zu den Trauben so frei zu schneiden. Ne?
Mhm.
Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum wir auf Drähte gehen, weil man das nämlich dann eigentlich nur dann machen kann. Ne?
Aha. Ja.
Ja, stell dir vor, einen Meter auf einen Meter hast du
ja,
gestehen, die dann diese Herzbindung haben, wo die Triebe in alle Himmelrichtungen abstehen,
ja.
Da kommst du nicht durch. Ne?
Ja.
Ja, das ist so die Weinbergsarbeit, ne? Mehr Stunden. Als wir anfingen, sagen wir mal, 1500 Stunden pro Hektar investiert.
Mhm.
Im Flachen kann man mit 400, 500, 600 Stunden gut machen, wenn man die Professoren von Geisenheim hört, die sagen, man muss das mit 250, 300 Stunden hinkriegen, wenn man gut sein soll, ne? Und wir machen halt heute, mit 2800 Stunden pro Hektar.
Ja, Wahnsinn.
Und je mehr du durchgehst, und dann wird das Blatt abgemacht, und dann wird das Blatt bewusst nicht abgemacht, weil die Traube noch im Schatten sein soll. Jetzt sind wir seit 4 Wochen dabei, machen alle Blätter ab, damit die Trauben in die Sonne kommen. Mhm. In besonders heißen Jahren ist der Schatten wichtig, um die Beerentemperatur niedrig zu halten. Jetzt ist es zu niedrig, jetzt ist es wichtig, dass die Beerentemperatur ansteigt und in die Sonne kommt, damit die Aromensynthese so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Ne? Also da ist schon richtig Arbeit angesagt. Und, drin, ja. Und das ist halt eines der Themen, die mich auch immer wieder auf die Palme bringt. Da ist das von offizieller Stelle, sind wir nicht tragbar wegen unproduktiv, weil wir viel zu viel arbeiten. Ne? Ich sage, Freund, wen interessiert denn, ob wir 50 Cent mehr pro Liter im Weinberg ausgeben, wenn wir Qualität produzieren wollen?
Das heißt, das wird irgendwie irgendwo registriert und
ja, es wird in den Schulen wird das schon so beigebracht und vorgerechnet und gesagt. Und mir ist es jetzt zum ersten Mal begegnet, weil wir haben ja hier angebaut.
Ja.
Und dem ich nie eine richtige Subvention gekriegt habe in meinem Leben. Ich habe gesagt, jetzt will ich mal, alle bekommen immer Subvention. Und da bekommen wir jetzt aus Brüssel 10% der Nettobausumme.
Aha, okay.
Aus Brüssel bezahlt. So, damit ich das kriege, muss ich aber nachweisen, dass ich auch förderwürdig bin und produktiv bin. Und da wurde mir angekreidet, wir wären unproduktiv, weil wir zu viele Stunden im Weinberg verbraten.
Ah ja.
Da ist mir das nochmal so hochgekommen. Ich sagte, ja, seid doch nicht gesund im Kopf. Gell? Als würde es darauf ankommen, in der Produktion Geld einzusparen, wenn man was Hochwertiges produzieren will. Im Gegenteil, mein Postulat ist, die Leute sollen alle pro Hektar zigtausend Euro mehr in die Traubenproduktion investieren, um dann endlich mal Trauben zu haben, die auch dem gerecht werden, was im Marketing immer postuliert wird, nämlich, dass es etwas Vernünftiges ist. Ne? Mhm. Das Problem ist ja, wir leben in so einer blöden Gesellschaft, wo es heißt, immer Marketing besteht im bunte Bilder machen und im schön drumherum reden. Und für mich findet Marketing im Weinberg statt. Ja. Dort kreiert man die Marke, die man hinterher verkauft.
Ja, die muss ja auch eine Substanz haben, die Marke letztlich.
Und muss und kommunizierbar sein.
Das kommt ja relativ schnell.
Da kann man Tausender sagen, die Kunden sind blöd und wollen beschissen werden. Es gibt natürlich viele, wo das stimmt, aber so blöd und so viel,
nee,
dann lieber doch nicht. Ne?
Also nee, das
ist ein Bumerang und eine der Lebenslügen. Auch dieser ist ja in jeder Branche, hört man das ja, ne? So blöd sind die Menschen dann doch nicht, dass sie es nicht irgendwann merken würden, wenn sie das Ohr gehauen werden.
Zumal sie einfach auch Spaß, die volle Alternative haben heutzutage. Das ist ja kein Problem, also was heißt kein Problem, aber es ist deutlich weniger problematisch geworden oder viel einfacher geworden, bessere Alternativen zu finden auch.
Naja, ich sehe so aus der Psychogesundheit des Winzers. Es macht ja keinen Spaß. Was ist denn das für ein Setting? Leute mit dummen Sprüchen. Klar, das ist natürlich bei den Großen, bei den Verkäufern, bei wo man eben hier original verkorksten Vertretern oder so, ne? Das ist klar, aber da ist auch jedem offensichtlich, dass die Story so abläuft. Auch wenn wir, und das ist ja das, ich denke, es ist überhaupt kein Problem, wenn man sagt, Yellowtail und ein Supermarktprodukt ist halt ein Supermarktprodukt und da gehört eben mehr Marketing dazu wie Inhalt. Das ist gesellschaftlicher Konsens und wer glaubt, für 3 Euro ein kulturelles Highlight erwerben zu können, der ist halt ein bisschen blöd.
Ja.
Dem kann man dann auch nicht mehr helfen. Ne? Aber wenn das Ding jetzt 20, 30 Euro kostet und ist dann letztlich nichts anderes wie aufgerührtes Plastik, da ist dann tatsächlich der Tatbestand des Verbraucherbetruges oder des legalen Verbraucherbetruges erfüllt.
Mhm.
Da muss ich auch sagen, das geht nicht.
Ja.
Also wenn wir von Terroir, von Weinkulturen, von solchen Dingen reden, dann müssen wir das auch liefern.
Mhm.
Und dann müssen wir uns natürlich im Vorfeld Gedanken machen, was ist das überhaupt? Das ist jetzt auch mein Einstieg in die Terroir-Diskussion, dass wir sagen, wenn wir uns von dem mehr oder weniger gut gemachten Industriewein oder Plastikwein, wie man es auch immer nennen mag, abgrenzen wollen, dann brauchen wir einen Begriff. Und da ist meines Erachtens der Begriff Terroir ein sehr sinnvoller Begriff, weil der Begriff Terroir einmal den Finger schon auf den Weinberg zeigt, auf die Erde. Auf der anderen Seite aber inhaltlich so nebulös besetzt ist, dass er eben aus diesem schematischen Industriedenken 1+1=2 und das zusammen. Ne, Industrie ist ziemlich monokausal gestreckt. Input, Output, das kann man rechnen, das kann man darstellen. Aber ich kann nicht mit monokausalen Argumenten die Anmut einer Stradivari-Violine beschreiben, die ich fühle.
Ja.
Und ich kann auch nicht das Entzücken verspüren, Menschen einen Amphorenwein von der Elisabetta Foradore im Glas habe. Und das will ich auch überhaupt nicht. Ich will die Kultur nicht profanisieren. Ich will das Ganze da lassen, wo es hingehört. Mhm. Wenn wir schon so ein Dreieck, sagen wir mal, postulieren von Industrie, Handwerk und Kultur, wo sich der Winzer halt irgendwo positionieren muss. Und der Winzer, der sich dann mehr in der kulturellen Ecke positioniert, ich finde das ganz furchtbar, wenn man das profanisiert, indem man das auf ein paar Moleküle reduzieren will. Ne? Und von daher finde ich diesen Terrorbegriff sehr sinnvoll, weil er nämlich genau so nebulös ist, dass er einer solchen linearen wissenschaftlichen Beschreibung davonläuft.
Das Schwierige ist dann, wenn sozusagen die Industrie diesen Begriff wieder aufgreift, um sozusagen die eigenen Plastikweine damit zu beschreiben. Ja,
das ist das Problem, dass natürlich eine Partei sich christlich nennt, wo man das Christliche suchen gehen muss, und eine andere Partei sich Bio nennt oder Bio ist ja heute doch, jede Plastiktüte ist ja auch schon Bio und was weiß ich. Ne? Das ist halt eine Sache, mit der wir leben müssen. Aber wir haben ja gar keine andere Chance. Wir müssen Begriffe prägen. Ja. Und dann muss derjenige, der sich dafür interessiert, dann auseinandersetzen und den Begriff abkloppen auf seinen Wahrheitsgehalt. Ne?
Ja.
Wir haben heute eine Gesellschaft, wo alles grün und alles bio ist. In der Weinwelt ist alles Terror. In 2 Jahren ist alles nachhaltig. Das ist der neue Begriff, der jetzt demnächst Furore machen wird. Ja. Und aber ich bin ja auch der Meinung, dass das richtig ist. Ne? Das Bio ist für mich in der Tat Schnee von gestern, diese Anti-Chemie-Haltung der Nachkriegsgeschichte, die damals richtig war, muss sich weiterentwickeln, um tatsächlich nicht in den Aldi-Regalen zu enden, sondern wenn Bio wieder avantgard werden will, muss Bio Terroir werden, muss Bio nachhaltig werden und muss Bio vor allen Dingen. Bio ist nämlich der typische Beispiel für das, was ich eben gesagt habe mit Terroir. Ideologie ist nämlich genau der Industrie verhaftet, weil sie nämlich ein Schwarz-Weiß-Denken impliziert. In der Bio-Welt gibt es eine Liste, das ist gut, das ist böse. Und es gibt ein paar Headlines, die nicht eingehalten werden, also so von wegen nicht systemisch, gibt es genug Biosachen, die systemisch wirken und so. Also es ist eine ziemliche Kindergarten-Katalogisierung, die von keinem kulturellen Überbau abgeleitet ist, die völlig eklektisch Dinge als gut und schlecht postuliert. Und das ist eine Denke, wir leben heute nicht mehr in dieser Nachkriegs-Hauruck-Gesellschaft, sondern wir versuchen, die Gesellschaft systemisch zu beschreiben, versuchen sie als komplexes Gefüge wahrzunehmen, die Kompromisse auszuhalten, die Kompromisse zu diskutieren, zu überlegen, ist der Weg sinnvoller wie der Weg. Wir reden nicht mehr über Schwarz und Weiß und richtig und falsch, sondern über den sinnvollen Kompromiss, den vernünftigsten Weg. Das sind ganz andere Gedankengänge und das ist der Bio-Bewegung leider fremd. Und deswegen muss die Bio oder wird sie sich weiterentwickeln, wenn sie nicht im Supermarktregal landen will, diesen neuen Ideen von Terroir und Nachhaltigkeit erschließen. Macht sie ja auch.
Macht sie auch, ja.
Also die guten Leute machen's.
Ja.
Und wir werden dem nächsten Nachhaltigkeitskonzept vorstellen, übrigens, by the way. Ne?
Okay.
Das war eigentlich so ein bisschen mein Thema mit dem Terroir verbunden der letzten Jahre, was langsam in eine richtige Form kommt, wo es genau eben darum geht, einen Winzer nicht zu klassifizieren, jetzt bist du gut, jetzt bist du schlecht, sondern einen Winzer zu klassifizieren, mit ihm seine Betriebsstruktur zu diskutieren und zu überlegen, wo ist hier Verbesserungsmöglichkeit gegeben, wo können wir weitermachen. Und die Zertifikation von Nachhaltigkeit wird so aussehen, dass man jedes Jahr sich weiterentwickeln muss, um weiter zertifiziert zu bleiben. Und es ein ewiger Prozess ist, auch mit den Fragen, die Kriterien werden sich verändern mit der Zeit. Also es ist etwas, was im Flow ist, was prozesshaft von der Grundidee her existiert. Und das ist für mich die sinnvolle, kontemporäre Antwort auf das Schwarz-Weiß-Denken, was natürlich im Marketing besser verkauft. Natürlich verkaufst du dich im Marketing besser, sagst, ich bin Bio. So, was das ist, wollen die Leute gar nicht wissen oft. Klingt schon mal gut, ne? Zum Glück wollen immer mehr Leute wissen, was es ist und sagen, bloß weil die Hühner jetzt nicht mit 6.000, sondern mit 3.000 Hühnern in einem Stall sind, ist das deswegen jetzt wirklich Bio? Die Fragen gibt's ja. Und richtig ist natürlich auch, dass das eine Sache ist, die nur eine kleine Minderheit unserer Gesellschaft beschäftigt.
Ja.
Aber bloß weil es eine kleine Minderheit ist, ist es kein Grund, es nicht zu tun.
Nee.
Es gibt auch nur eine Minderheit, die ihre Musik nicht aus dem MP3-Player und aus dem CD-Player hört, die in Live-Konzerte und in Opern geht.
Ja.
Aber wir müssen die Oper nicht abschaffen, bloß weil die meisten Leute Radio hören.
Nee, sonst könnten wir ja sozusagen diesen Qualitätsweinbau auch tatsächlich abschaffen. Ne? Also
ja, oder wir würden ihn anders definieren. Man kann natürlich das Ganze als Folklore definieren. Man kann natürlich sagen, wir subventionieren die Moselwinzer als eine Art Museumsmitarbeiter, die eine Kulturlandschaft
pflegen. Das Freilichtmuseums.
Die machen, was sie wollen da. Das sind so archaische Relikte aus dem Mittelalter, die mit Handarbeitern noch rumtigern und was weiß ich, die Steine rumdrehen, um die Rebläuse zu erschlagen. So ziehst du die ganzen Winzer ein bisschen knackig an, so wie sich der Städter das vorstellt. Und dann wäre auch ein Modell. Nicht meins. Ich habe keinen Bock, als Museumshausmeister hier rumzutigern. Da war mein Anspruch immer, ich will auch keine Subventionen. Ich will, dass wir von dem, was wir hier arbeiten, leben können. Und ich will, dass wir so arbeiten können, dass man, nehme ich diesen Begriff in den Mund, dass wir nachhaltig arbeiten können.
Mhm.
Das heißt, die eingestürzten Weinbergsmauern aus eigener Kraft sanieren können. Dass wir unseren Kindern kein Schrott hinterlassen, sondern ein funktionierendes, ökologisch ausgewogenes Gefüge. Und dafür kämpfen wir und dafür ringen wir und dafür müssen wir dafür sorgen, dass in den Köpfen einiges passiert. Weil zum Beispiel in unserer Landesregierung spielen Terrassen keine Rolle mehr. Die kann man nicht mechanisieren, da kümmern wir uns nicht mehr drum, außer mal in einer Sonntagsrede. Aber wenn es darum geht, konkret Geld zu bekommen für Mauersanierungsprogramme, es gibt so ein Programm, nur das Programm ist so, dass es nie Geld dafür gibt. Ne? Also so da in der Öffentlichkeit heißt es immer, ja klar, wir haben ja, nur wenn da eine Mauer eingekracht ist, dann sage ich, ja, um Gottes Willen, so viele Mauern kaputt, Geld haben wir keins. Ne? Und wenn dann die nächste Mauer kaputt ist und dann nochmal, irgendwann ist dann der Weinberg so kaputt, dass man ihn nicht mehr aufbauen kann. Ne? Und das Preisniveau für Weine erlaubt uns nicht jedes Jahr in Betrieb wie wir jetzt. Ne? Wir müssten jedes Jahr ungefähr 50.000 Euro in die Mauererhaltung investieren. Und das erlaubt uns die Ertragslage nicht.
Mhm.
10.000 Euro würde ich sagen, okay.
Mhm.
Aber nicht 50. Und wir haben noch, natürlich liegt das auch daran, dass in den letzten Dekaden, weil der Moselwein preislich so kaputt war, kein Mensch mehr viel Geld da rein investiert hat. Das heißt, wir haben Investitionsstau fast von 40, 50 Jahren aufzuarbeiten. Ne?
Überhaupt gesamt.
Um mal wieder in so ein System zu kommen, dass man sagt, man macht eine Mauer und wenn die Weinberge alle mal saniert sind, dann ist das auch nicht mehr so wild.
Hm.
Die Mauern wirklich seriös gebaut sind, dann halten die ja auch ein paar hundert Jahre.
Hm.
Und dann geht man jedes Jahr durch und guckt, wo bildet sich ein Bauch in einer Mauer. Dann macht man eine kleine Stützmauer oder trägt die Mauer ab und baut sie wieder auf und wartet nicht, bis das alles eingekracht ist und durch den halben Weinberg nach unten gerutscht ist. Und na, dann ist logischerweise ja viel, viel mehr Arbeit, wie wenn man da nachgeht und das repariert. Ne?
Ja. Um es nochmal so ein bisschen einzugrenzen, obwohl es sehr offen ist, was ist für dich dann, also womit fühlst du dann insgesamt diesen Terroir-Begriff, was gehört für dich dazu? Also ist das einmal natürlich der Boden?
Also der Terroir-Begriff, also wenn man es wirklich jetzt mal abstrakt beschreiben sollte, der Terroir-Begriff ist sinnvoll, weil wir einen Gegenbegriff zum Plastikwein benötigen.
Hm.
Terroir ist für mich also ein Begriff, der sich von einem kulturellen Überbau her ableitet und der für mich wichtigste Bestimmungsgrund ist, den Gegenpol zum industriell hergestellten Wein zu bilden.
Mhm.
Logischerweise, wenn ich sage, er ist kulturell abgeleitet, gibt es verschiedene innere Haltungen dem Produkt Wein gegenüber. Und wenn ich, wir haben eben über Israel gesprochen, würde ein orthodoxer Jude, würde einen kulturbeseelten Wein mit Sicherheit so beschreiben, dass er den koscheren Gesetzen genügt. Mhm. Jemand, der anthroposophisch orientiert ist, würde mit Sicherheit sagen, wir versuchen zu überlegen, wenn Rudolf Steiner dann kein Antialkoholiker gewesen wäre und Wein gemocht hätte, was hätte er dann gesagt, wie man Wein machen sollte? Mhm. So gehen die ja daran. Jemand, der, ich sag mal, als moderner, aufgeklärter Mediziner eine deutsche Universität verlässt, der würde sagen, Wein sollte möglichst wenig Histamin haben, möglichst wenig allergene Produkte haben, sollte bekömmlich sein. Jemand, der aus der sozialen Ecke kommt, würde sagen, also Fair Trades, anständiges Behandeln von Mitarbeitern, nicht hier für 3,50 Euro Kolonnen von Rumänen durch den Weinberg treiben, sondern sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse sind mir wichtig als Wein. Mhm. Und dann gibt es eigentlich wenig, ich sag mal, Nihilisten, die sagen, Hauptsache es schmeckt, der Rest ist mir egal. Mhm. Nicht bei dem Wein.
Nicht bei dem Wein. Beim Plastikwein
bei
ist es egal.
Wenn ich in der Wirtschaft ein Bier trinke, dann trinke ich ein Bier. Ja. Aber bei hochwertigen Weinen ist diese Frage der kulturellen Rechts- und Links, Landschaftserhalt zum Beispiel, ja, ne, ist ein wichtiges kulturelles Thema, dass Leute sagen, okay, ich möchte aber, wenn ich jetzt bei Hermann Löwenstein Wein kaufe, dann soll der Hermann Löwenstein gefälligst aber so produzieren, dass diese Weinberge, diese Kulturlandschaft erhalten bleibt. Mhm. Ne? Oder sie kaufen bei mir, weil sie wissen, dass wir das tun. Ja. Also als Bestimmungsgrund sogar. Ne? Also deswegen ist das nicht dieses Schwarz und Weiß und dieses, was Terroir nicht ist, ist Wein mit Bodengeschmack. Mhm. Weil Yellowtail schmeckt auch nach Australien und die Fraumilch nach Rheinhessen. Und warum brauche ich, da muss ich keinen Begriff für bemühen.
Ja.
Weil wenn Wein, Terroir Wein mit Bodengeschmack ist, dann ist jeder ein Terroirwein. Es sei denn, die Weine wurden so verrührt, dass man es gar nicht mehr schmeckt. Gibt's auch, aber ich brauche ehrlich gesagt keinen Unterschied im Geschmacksbild zwischen guten und schlechten Limfraumilch oder so. Mhm. Oder das. Na, also wir müssen, genauso wie in den 80er Jahren, die Ökobewegung, die Gegenbewegung zur Chemisierung der Landwirtschaft war, und das ganz richtig war damals, dass wir den Begriff Bio und Öko gesetzt haben, so hat sich das Öko jetzt heute weiterentwickelt, teilweise überholt, weil jeder weiß, dass Chemie nicht deswegen schlecht ist, weil sie jetzt unbedingt aus dem Plastikkanister kommt und wenn sie im Judesack transportiert ist, ist nicht automatisch gut. Also so kindergartenmäßig geht heute kaum mehr jemand mit den Problemen um. Ja. Die meisten Menschen haben auch kapiert, dass die Natur nicht a priori gut ist und der Mensch a priori böse. Das kriegt man zwar in irgendwelchen religiösen Erziehungsanstalten noch beigebracht, aber Gott sei Dank hat sich da die Gesellschaft weitgehend emanzipiert von und die Natur ist halt so, wie sie ist. Ja. Und sie gebiert und sie verschlingt und sie ist gut und böse, je nachdem. Sie gibt natürlich, und da muss ich ehrlich sagen, da leide ich als Winzer auch drunter, als Projektionsfläche für Bambikultur, wenn ich jetzt gerade jetzt heute gucke, mit Landliebe und Landlust und Land X und jedes Jahr gibt es 10 neue Zeitungen mit Land am Anfang. Die Leute ziehen sich das rein und gucken sich an, wie man Schafe schert. Und
das wird vor allem von den Leuten in den Städten.
Naja, gelesen, deswegen meint ja, das ist ja die Bambi-Geschichte, die Natur ist gut und heile Welt und
es gab ja damals, als Berlin noch umkleidet war sozusagen von der DDR, war die Dichte der Geländewagenzulassung in Berlin am höchsten.
Ja, klar. Ja, aber das ärgert mich, weil es mich in so eine Verteidigungshaltung bringt. Ne? Weil das Blöde ist immer, ich bin ja Verkäufer und wenn ich dann noch verteidige, warum ich nicht so oder so bin, da ist immer ein scheiß Energie in der Luft. Ne? Also ich merke, ich habe immer weniger Lust, Leuten, die überhaupt keine Ahnung von dem Thema haben, denen zu erklären, warum ich nicht Mitglied einer Bio-Organisation bin. Weil das klingt für die nach Verteidigung. Der ist es nicht, weil er ist nicht gut genug, er ist nicht Bio und versucht sich jetzt hintenrum rauszureden. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt auch null Bock für Manager, die Chemikalien zur Giftwaffenproduktion nach Syrien liefern, dass die sich den Ablasshandel machen und dann die heile Weltnummer suchen und dann bei dem sympathischen Winzer Wein kaufen. Auch das geht mir unglaublich auf den Keks. Mhm. Ist leider Gottes auch Teil von der Winzer-Kundenbeziehung, diese heile Weltgeschichte. Ne? Es ist natürlich tödlich im Marketing, Leute zu frusten, wenn man sagt, du willst heile Welt kaufen, bei mir kriegst du aber keine heile Welt. Deswegen gibt es doch viele Leute, die sagen, Herr Lundstein, kann man nicht hingehen. Der befriedigt meine, also die sagen das dann nicht so, weil sie sagen, der ist komisch, da kann man nicht hingehen.
Ganz komischer furchtbar. Typ.
Da kriegst du so komisch, also kriegst du auch ein komisches Deutsch erzählt und dabei wollten wir nur schön gemütlich sitzen und ein bisschen Schinkenschnitzel dabei noch essen und was denn Geier. Gut, aber da kann ich ja sagen, da kann ich nicht über meinen Schatten springen. Ich habe auch null Bock, über meinen Schatten zu springen, weil meine eigene psychische Gesundheit mir, wenn es dann schon irgendwo, dann doch am allerwichtigsten ist. Ne? Aber das ist so ein bisschen der Kontext, in dem wir die Leute wollen halt, die haben bestimmte Bedürfnisse, die sie befriedigt kriegen wollen, die sie halt über den Wein befriedigen. Und da denke ich, ich meine, das ist jetzt allgemein gesprochen, ist halt die Kunst eines jeden Winzers, so zu gucken, dass die Kunden ungefähr mit dem übereinstimmen, wie man selber drauf ist. Ne?
Ja.
Also logischerweise ist der katholische Klerus jetzt hier kein Stammkunde bei uns. Das passt halt irgendwie nicht. Ne?
Ja.
So, ne? Aber der findet halt mit sicher auch Winzer, die dabei ganz passen. Ne? Und umgedreht gibt's dann für jeden das Passende. Ne? Jetzt weiß ich zwar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber
weiß ich jetzt auch nicht, aber ist auch nicht schlimm.
Ja.
Trotzdem spielt ja der Boden irgendwie.
Also beim Boden waren wir.
Beim Boden waren wir, ja.
Klar, wenn du so willst, ist natürlich jetzt mit Bodengeschmack. Gut, die Frage ist, wie weit kannst du das Thema reizen? Wie weit ist ein Wein vom Bodengeschmack weg und ist immer noch Terroirwein? So, da kannst du jetzt mit den Gödelchen Gesetzen sagen, jedes System gräbt sich das eigene Grab, weil wenn ich sage, das ist kulturell determiniert, dann kann ich natürlich auch sagen, so, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt in Kalifornien im Container Eiswein mache, ist das denn jetzt ein Terroirwein, weil der Winzer das als sein Bildungsprinzip sagt, ich mache das halt im Frigo. Insofern hängt auch mein Bild und führt sich, wenn man es auf die Spitze treibt, selbst ad absurdum. Trotzdem würde ich jetzt mal noch mal ein Beispiel machen, bevor ich jetzt auf meine Erde eingehe. Einer meiner amerikanischen Lieblingswinzer ist der Randall Gran.
Ja.
Und der Randall.
Man ja leider hier gar nicht bekommt, so quasi. Also seine Weine.
Echt?
Ich wüsste nicht, wo man Bonidion bekommen würde.
Ach ja.
Also ich habe mal ein oder
also ich
zwei
kriege immer, weil ich mit dem persönlich bin, aus Belgien immer mit, weil der hat ein großes Lager und schon mir da immer den Wein. Ne?
Ah, gut zu wissen.
Wenn du mal was brauchst. Naja, nur der Randall. Und da ist jetzt die Frage, wenn ich in Kalifornien Wein machen will, ne?
Ja.
Ist es dann Terroirwein, wenn ich die Idee Europas in Amerika klone?
Mhm.
Dann sage ich jetzt nein. Das wäre Kitsch, das wäre nachgemacht.
Ja.
Das wäre kulturell gesehen epigonaler Kitsch, in Amerika Moselwein machen zu wollen. Die sollen gefälligst ihr eigenes Ding machen.
Ja.
So, und wenn der Randall jetzt hingeht und sagt, okay, ich nehme jetzt Rhone-Weinsorten, mach mir ein Rhone-Etikett, mach dann oben drüber das UFO, flash das da in die Weinberge von Châteauneuf und nenn das Ganze Cigar Volant,
genau.
Dann finde ich das eigentlich ein ganz genial. Du machst irgendwo, kopierst du Europa, verfremdet das Ganze, aber Dinge mit amerikanischem Spirit und das ist für mich dann wieder grandios. Ne? Also und in diesem Spagat, wie weit kann man sich von der Erde entfernen oder von dem, wie wir Terroir erleben, entfernen, müssen wir diskutieren. Ist ein super Thema, sehr schwierig, weil man eben genau an die Grenzen kommt, die man in jedem philosophischen System kommt, wenn man es durchdekliniert. Ne? So, bei Hermann Löwenstein, klaro, wir haben als oberste Maxime stehen, wie kriege ich den Geschmack des Weinbergs ins Glas mit Methoden, die für mich kulturell sanktioniert sind.
Mhm.
Punkt. Das heißt, die Methoden muss ich mir sortieren, das kommt bei mir ins Kröpfchen, das andere nein. Reinzuchthäfen, Enzyme, mag ich nicht, kommen weg. Ja? Aber Weinberg, ja. Deswegen haben wir die ganzen, sagen wir mal, 90er Jahre, auch der ganze ist jetzt übertrieben formuliert, aber in den 90er Jahren haben wir ganz stark uns mit der Frage beschäftigt, wenn der Weinberg Röttgen heißt, schmeckt er denn jetzt überhaupt nach Röttgen? Oder wo in der gesetzlichen Lage Röttgen schmeckt das nach Röttgen und wo schmeckt es nicht nach Röttgen?
Ja.
Das heißt, wir haben 10 Jahre lang daran gearbeitet, Lagen zu definieren und Grenzen zu korrigieren, die das Weingesetz uns gegeben hat. End vom Lied war, dass wir beim Röttgen ein Stück abgeschnitten haben, beim Uhlen rechts und links auch ein Stück abgeschnitten haben, und das, was übrig geblieben war, in drei Teile geteilt haben. Deswegen gibt es im Uhlen drei Subappellationen, den Blaufüßerlei, Laubach und Rotlei, die einfach geologisch so anders sind, dass sie einen ganz anderen Geschmack hervorbringen. So, das war die Grenzfindung. Da haben wir alles in Edelstahl vinifiziert, um nicht hinterher in irgendeinen Einfluss vom Holz als Weinbergsgeschmack zu interpretieren, und sind dann mit dem Jahr 2000 eingestiegen in die Holzfassproduktion. Zu viel Holzfässer auf einen Schlag ist schlecht, weil dann schmeckt der Wein nach Holz. Also haben wir nur jedes Jahr zwei, maximal drei neue Holzfässer gekauft. Da kamen dann immer in den ersten zwei Jahren Schieferterrassen rein. Und wenn dann 5000 Liter ein bisschen nach Holz schmecken und wir produzieren aber 30 oder 40.000 Liter Schieferterrassen, dann im Verschnitt merkst du es nicht mehr. Ne? Und dann ab dem zweiten Jahr war das dann kein Problem, weil die Holzfässer geben so wenig Geschmack ab, weil die sind auch vorbehandelt. Wir wollen mit dem Holz keinen.
Da ist ja nichts geflammt oder so, da soll da kein Holz.
Reis ist geflammt, dann wieder ausgehobelt. Aber, ne? Aber wir wollen keinen Wein aromatisieren, sondern nur den Wein eben einen Raum geben, wo er sich einfach optimaler entwickeln kann. Und deswegen gehen wir eindeutig Richtung Holz. Und die Frage ist eben, dann haben wir auch ganz bewusst, um nicht zu sagen, wir machen den Terroirgeschmack im Keller, haben wir immer gesagt, ganz puristisch, jeder Wein wird 100% genauso behandelt. Und das haben wir jetzt, wenn du willst, so 10 Jahre lang.
Also diese drei Lagen Uhlen sind im Keller 100% genau gleich behandelt?
Nee, da ist jetzt genau die Ausnahme von der Regel.
Okay.
Alle anderen Weine ja.
Ah, okay.
Um nicht zu sagen, ich mache den Terroirgeschmack im Boden. Seit 5-6 Jahren denken wir darüber nach, nachdem ich dann auch sicher war, dass Uhlen Blaufüßerlei so schmeckt und Rotlei so, und da musste ich mir jetzt nichts mehr beweisen. Ne? Und der neueste Trend oder die neuesten Ideen sind dann, wie kann ich dann jetzt eine Vinifikation dem Terroir angemessen machen? Wo das, was ich als typisch Röttgen und typisch Uhlen Rotlei erlebe, noch quasi durch die Vinifikation unterstütze. Mit denen, wie immer gesagt, Tools, die kulturell sanktioniert sind.
Ja.
Das heißt, die Frage, wie lange im Holzfass? Das heißt für mich die Frage Batonnage, Hefe aufrühren, ja oder nein? Und da sind wir jetzt so, dass wir zumindest beim Uhlen Rotlei seit 2006 den Schritt gehen und lassen Uhlen Rotlei ein halbes Jahr länger im Holzfass auf der Hefe reifen und füllen den erst im darauffolgenden Frühling ab.
Weil der so viel mehr...
Das ist der...
Das ist der mit der meisten Power.
Ja. Das schmeckt mir so gut als Ergebnis, dass wir das gerne mit anderen Weinen auch machen würden. Das heißt, ein Teil der Weine wird schon auch im Frühjahr gefüllt. Es gibt dann manchmal ein Cuvée alte Reben. Beim Laubach 11 hatten wir das zum Beispiel so. Der wurde auch im Frühjahr erst gefüllt. Wir haben jetzt von 12 noch ein Fuder, sage ich, weil ich immer noch mit Fudern rede. So ist ins Doppelstück Fässer ein Fass im Keller liegen, was im nächsten Frühjahr erst gefüllt wird, nach 18 Monate Hefelager. Ne? Tendenziell erlebe ich es, dass in den meisten Jahren es unseren Wein gut tut, wenn sie noch länger im Holz bleiben, auf der Hefe. Ne? Dies Jahr jetzt gerade überlege ich gerade, ob ich nicht vielleicht den Rotlei vor der Lese schon in den Edelstahlfass pumpe. Könnte sein, dass ich das noch mache. Ich muss noch ein paar Mal probieren. Ich habe das Gefühl, er ist jetzt so toll, noch mehr Sauerstoffeinfluss möchte ich nicht haben. Also ich erlaube mir jetzt diese Gedanken, ich behaupte, ich habe eine Idee Rotlei im Kopf und wie kann ich die besser umsetzen? Das heißt, ich greife jetzt ein Stück mehr in die Vinifikation ein, wie noch vor 10 Jahren.
Okay.
Und das ist genau die Frage, um die es geht. Wir haben ja eben im Keller schon diskutiert, Wein ist kein Naturprodukt, sondern ein Kind der Zivilisation. Zivilisation, wir nennen das ja auch Agrikultur. Das ist ja, wenn man allein das schöne Wort sich anguckt. Ne?
Das ist Monokultur da draußen, mit dem du dich beschäftigst letztlich. Ne? Das ist ja nicht natürlich. Also ich meine, das würde ja nicht natürlich wachsen, ist ja klar. Abgesehen davon, dass es schon eine Kulturrebe ist und keine Wildrebe. Ja,
bei den Wildreben könnte man sogar noch sagen, die haben ja noch verdammt viel Wildreben-Aspekte, weil die ja nie gekreuzt wurden, unsere Reben. Ne? Das, was da sich entwickelt hat, ist im Prinzip über Mutationen und über ja, Mitochondrienvererbung oder über, im Prinzip ist ja nie gekreuzt, ist ja immer nur ungeschlechtlich vermehrt.
Ja. Was ja, aber diese Vermehrung findet ja durch sozusagen aber von nur Hand statt.
Klonen, ne? Du ja, schneidest Klonen ab und steckst wieder in die Erde. Ja. Das heißt, du gehst nicht in die Gene rein, indem ja du irgendwas bestäubst und was Neues entwickeln lässt. Mhm. Ne? Was, by the way, Nicolas Joly, der Oberidiot, der schreibt ja, das wäre der Fehler des europäischen Weinbunds, dass man immer nur ungeschlechtlich den Kram vermehrt hätte. Der Typ hat noch nie in seinem Weinberg mal geguckt, was da rauskommt, wenn man die kreuzt, was da an Reben kommt. Das ist, normalerweise gibt es gar keinen Trauben und wenn, schmecken sie grauslig. Ne? Mhm. Aber Klammer zu. Faden verloren, wo wir dran bleiben.
Also
bei der Weinberg, also vom verstehst du, es gibt einen Winzer, by the way, auf der Welt, ne? Das ist der Elder Nigat in Südakota. Der hat mit den Indianern im Reservat den Deal, dass er sich die Trauben da pflücken darf, die da auf den Bäumen rumwachsen. Okay. Das ist der einzige Winzer auf der Welt, den ich kenne, der wirklich sagen kann, mein Weinberg ist eine Naturlandschaft. Mhm. Ansonsten ist das Ding 100% Kulturlandschaft.
Ja.
Und die Art und Weise, wie unsere Vorfahren, meine Vorfahren hier, den Weinberg angelegt haben, ist schon ein Fingerzeig in Richtung, wie der Wein hinterher schmeckt, mhm, logischerweise. Mhm.
Und so wie du es verändert hast, eben entsprechend
auch. Und so wie wir es jetzt weiter verändern eben ja auch. Und das geht eben dann Schritt für Schritt. Wir werden im Keller eben jetzt genau diese Ideen weitermachen. Wo begegnet, wie begegnet der Mensch Natur? Und die Gretchenfrage, und das ist das auch die, sag mal, der Spirit in der Ökobewegung, der völlig falsch ist. Der sagt, böser Mensch vergewaltigt dauernd Natur und macht dauernd Mist und deswegen ist Natur krank und Mensch raus, hieße Natur gesund und Trauben so groß wie im Lande Kanaan. Das ist so der Geist, der da weht. Mein Geist ist ein anderer. Mein Geist ist, sage ich, nicht zu wenig Natur, ist alles Quatsch oder so viel Natur wie möglich. Die Frage ist, wo hört liebevolles Begleiten auf und wo fängt Vergewaltigen an? Hm. Die Grenzfläche gilt es auszuloten und die gilt es verdammt normal permanent auszuloten, weil wir lernen Neues dazu. Wir lernen über die Toxizität von Stoffen. Ich weiß noch, als wir anfingen, in den 80er Jahren, auch als Biobetrieb, weil man damals organisiert, da haben wir Pyrethrum gespritzt, was aus Chrysanthemenwurzeln, toll, als Insektizid, ja, bis ich mal herausstellt, dass das hochgradig giftig ist und Nervenschäden bei Menschen verursacht. Ne?
Ja.
Von wegen die Natur ist das super und gut. Ne?
Gibt genügend Winzer, die mit entsprechenden Nervenschäden rumlaufen. Ne?
Ja, die kommen aber nicht vom Pyrethrum. Nee? Das ist okay. Ein anderes. Das ist.
Also es gibt genügend hochgiftig.
Das ist jetzt, sagen wir mal, da muss ich jetzt auf die Bio, okay, muss ich jetzt auf die Bio-Seite switchen. Das ist E605 und das sind die konventionellen, schlimmen konventionellen Mittel, die jetzt Gott sei Dank verboten sind, die diese Nervenschäden verursacht haben. Das Pyrethrum war ein so kurzes Zeitfenster, das hat es früher nie gegeben, das konnte keinen großen Schaden anrichten. Ne? Aber letztlich ist das die Gretchenfrage, wenn wir seriös an die Sache rangehen, müssen wir permanent überlegen, es gibt neue Forschungsergebnisse, wir wissen über die Interdependenzen dieser chemischen Gruppe, von dem und dem und dem Bescheid und müssen dann abwägen, wo der sinnvolle Kompromiss ist.
Mhm.
Und müssen vor allen Dingen den Kompromiss auch im Fokus haben. Kompromiss ist so was Böses in der Marketinglandschaft, weil Kompromiss klingt immer nach faulem Kompromiss. Ne? Das fuchst mich auch kolossal, weil jeder Mensch macht ja, von morgens bis abends Kompromisse.
Politik funktioniert nicht anders.
Ja.
Ich soll jetzt
der heile Weltlieferant sein, der keine Kompromisse macht. Ne? Und deswegen fällt es mir oft mit Wut im Bauch, sage ich, soll ich euch hier der Heilige spielen, der Papst oder was auch immer. Ne? Ich mache jeden Tag Kompromisse zwischen Betriebswirtschaft und sozialem Engagement und zwischen ökologischen Ideen, die ich habe und zwischen familiären Bedürfnissen und so weiter und so weiter. Ne?
Ja.
So. Und die müssen wir diskutieren. Und das ist für mich Terroir-Kultur, dass wir uns Gedanken machen, was ist denn jetzt sinnvoll, ne? Und da ist der Begriff sinnvoll ist für mich der Begriff und nicht der Begriff richtig.
Mhm.
Das ist, finde ich, das neue Denken.
Ja.
Und es gibt viele sinnvolle Herangehensweisen an Wein und ich finde das auch toll. Stehst du, ich finde so toll, dass es Rolling Stones und Mozart gibt und da gibt es denn einen, der besser ist oder richtiger ist und so ein Scheiß, gell?
Ja, zumal wir halt von den Dingen einfach auch immer noch viel zu wenig wissen. Also sprachen vorhin irgendwann über Mikrobiologie zum Beispiel. Also ich meine, es ist so komplex, was da passiert im Weinberg, im Boden, im Zusammenspiel von allem, dass wir letztlich uns darüber noch gar keine Urteil, glaube ich, erlauben können, was da vielleicht nie können, weil wir nie letztlich wissen, was richtig und was falsch ist.
Ja. Na, es ist ja, schau mal, wir haben ja auch gelernt, sagen wir so, bis vor 30 Jahren bestand Wissenschaft ja darin, das Sein auf eine primitive Formel runterzubrechen. Allein Newton oder was auch immer. Ne? Und erst mit der Computerentwicklung lassen sich ja Fraktale darstellen, hochkomplexe Gebilde, wo man merkt, das kannst du nicht runterbrechen. Ne? Ja. Du kannst das Weltklima nicht in eine Formel mit vier Unbekannten reinpressen. Ne? Und Wein kannst du genauso wenig. Ne? Und bei der Vielzahl von Interdependenzen, die wir beim Wein haben, von Klimafaktoren, von Bodenfaktoren, von ganz individuellen Strukturen in jedem Weinberg, dann Winzern, die ganz anders damit umgehen, Keller, wo ein ganz anderes Milieu ist. Ich glaube, die Formel ist so riesengroß, dass wir sie nie knacken. Ja. Und ich will sie auch gar nicht knacken. Ich finde das ja ganz furchtbar. Ich will Kulturen nicht profanisieren. Ich will im Gegenteil, das ist ja auch ein Aspekt, der mir so auf den Keks geht. Die Leute, es hat ein bisschen nachgelassen mit dieser ewigen, wie viel Säure und wie viel Zucker hat der Wein, Frage. Aber trotzdem wird so viel über den Wein immer geredet. Ich sage, jetzt trink doch einfach. Und genieße. Du wärst dann einfach mal das Maul halten und genießen. Ja. Die Tugenden der Hingabe, des sich im Wein Verlierens. Ja. Das ist doch das, wo ich über Wein etwas lernen kann. Und nicht, wenn ich ein paar Essentials naturwissenschaftlicher Art abrufe. Ja. Wenn ich eine Mozart-Oper mir angucke und lese das Libretto dabei, dann habe ich nichts von der Oper, dann kann ich auch daheim bleiben.
Ja, und ich rede ja auch nicht die ganze Zeit mit meinem Sitznachbarn über die Oper, während ich die Oper höre. Ja.
Und beim Geschlechtsverkehr redet man auch nicht über
Trenchenbild. Redet man auch relativ selten, ja. Ja.
So. Nee, aber sag mal, das ist auch eine der Sachen, wenn ich über Terroir-Weinkultur rede, dann heißt das für mich sicherlich auch ab und zu dissoziieren, drüber diskutieren, abstrakt Wein betrachten, aber wenn man damit fertig ist oder vorher reingehen und trinken und gucken oder sich in den Weinberg setzen und mal eine Stunde sich auf eine Terrasse in den Boden setzen und einfach mal das Maul halten und einfach auch mal nichts sagen und einfach nur mal gucken und fühlen und spüren und mit der Landschaft verschmelzen. Wir haben ja, das ist ja auch, das wissen wir ja auch über die Hirnforschung, ne? Wir haben ja sowas von sensible Organe in unserem Körper, die Informationen der Umwelt aufnehmen. Ein Bruchteil, ein Hunderttausendstel wandert hier durch den Kortex, durch den bewussten Teil und wird irgendwie sortiert und abgelehnt, ne? Ja. Wenn wir aufhören würden, uns da und so auf den Wein zu konzentrieren und würden einfach zulassen, dass der Wein zu uns spricht, auf den ganz anderen Organen, auf den ganz anderen Wegen der Sinnesempfindung, würden wir ein ganz anderes Erlebnis mit Wein auch verbinden können. Mhm. Allein, wenn ich jetzt mal rede bei uns, ne, guck mal, wir haben 7 verschiedene Böden. Oder sagen wir, wir haben 7 Böden, die so unterschiedlich sind, dass wir sagen, es macht sinnvoll, von der Unterschiedlichkeit zu sprechen, ne? Produzieren 8 Weine. Die Unterschiede sind nichts anderes, wie von der Riesling-Rebe ins Glas sublimierte Unterschiede 400 Millionen Jahre alter Meeresböden. So, das ist doch eine Story, das ist doch unglaublich, das ist doch fast religiös, dass wenn man das so sagt, wird doch jeder normale Mensch sagen, du bist bekifft oder so, das kann doch kein Mensch schmecken. Und wenn, vielleicht du mit deiner dicken Nase, aber ich als Normalo doch nicht. Jeder normale Mensch, wenn der eine Reise macht aus einem Jahrgang, die verschiedenen Terroirs, schmeckt Unterschiede, die zum allergrößten Teil aus 400 Millionen alten Geschichten resultieren. Und du schmeckst
es. Ja, du schmeckst es und du kannst es auch nachvollziehen. Ja. Ne? Also wir haben uns ja irgendwie letztes Jahr haben wir ja mal den Uhlen von 98 bis aktuell sozusagen mal durchprobiert und dann eben vor allen Dingen auch die 3 verschiedenen Bodentypen und also auch über die Jahre hinweg ist es völlig klar. Also Schon allein sozusagen die Farbe des Schiefers schmeckt man eigentlich. Ne? Es ist absolut nachvollziehbar.
Ja. Und das ist halt was Wein kann. Ne? Guter Geschmack ist eigentlich ein Anachronismus. Was immer als der Wein ist gut, schmeckt gut, also ist er. Das ist Quatsch. Im Zeitalter von Food Design dürfte es eigentlich überhaupt keinen schlecht schmeckenden Wein mehr geben.
Das ist ja auch weniger geworden, muss man schon sagen.
Es wird von Jahr zu Jahr weniger und es ist eigentlich nur noch da, wo über Kleinstrukturen her einfach viele kleine, schlechte Winzer noch rumwursteln. Ja. Es gibt in ganz Australien, wenn man so will, eigentlich keinen schlecht schmeckenden Wein mehr. Oder, ne? Weil die sind alle so, dass es zumindest ein Level hat, wo man sagt, okay, wo ich genauso wie ich ein Bier trinke, trinke ich einen Wein, ohne dass es mich beutelt. Ne?
Ja.
Das heißt, natürlich gibt es noch Leute, die zu blöd sind, eine Wasserwaage zu halten. Gibt es noch Handwerker, die immer mit bankrott sind, die die Tapeten nicht an die Wand kriegen, die hin und runter kommen. Aber grundgenommen ist das Anachronismus.
Ja.
Guter Geschmack als Qualitätsparameter ist Anachronismus. Und deswegen sind die Zeiten ja so spannend. Ne? Für meinen Großvater oder auch für meinen Vater war das noch klar. Die haben keine Ahnung über Wein machen gehabt. Die Wissenschaft war null, weil die Weinbranche war so, dass eigentlich auch von Forschungsseite sich niemand für den Wein interessiert hat. Ne, beim Bier, das waren schon damals große Unternehmen. Das heißt, da ist sehr viel Wissenschaftstransfer ins Bier reingeflossen. Das heißt, das Bier war vor 40, 50 Jahren schon so, wie der Wein heute jetzt langsam wird, nämlich durchdekliniert nach allen Regeln der Kunst, der Biochemie. Ne? Beim Wein haben wir das jetzt und deswegen stehen wir jetzt heute vor der kulturell erstmaligen Frage, nachdem 2000 Jahre der Wein definiert wurde über er schmeckt gut, also ist er gut, stehen wir jetzt vor der Frage, wenn wir jeden Geschmack machen können und jeden Wein mit mehr oder weniger legalen oder Grauzonentricks besser schmeckend machen können, müssen wir uns fragen, was wollen wir denn überhaupt? Deswegen ist das eigentlich ja so spannend heute, weil wir den Boden unter den Füßen verloren haben. Früher hast du gesagt, wir machen einen auf Demokratie, stellen 20 Flaschen auf den Tisch, Blindprobe und wer wo alle die Hand heben, das ist der Beste. Heute würde ich in einer solchen Probe, wenn ich es dann mitmache, macht mir eigentlich schon keinen Spaß, sagen, er schmeckt mir am besten. Aber ob er am besten ist, keine Ahnung. Das ist genauso wie viel Silikon oder Botox du in dich reinpumpst, wenn es gut gemacht ist. Früher waren ja, das ist bitte holländische Tomaten, wo die noch früher so richtig fies waren, hat man gesagt, bäh.
Aber gut, mittlerweile gut sind die da auch
ist,
weiter.
Gut gepanscht ist besser wie echt. Das ist ja so schizophren heute. Ich sage lieber, du musst bei mir schmeckt der Wein nicht so gut, wie er schmecken könnte. Dafür ist er aber authentisch, aber dafür bezahlst du mir jetzt ein bisschen mehr.
Ja, und auf der anderen Seite fahre ich dann eben zu einer Naturweinmesse, wo ich dann eigentlich 40% dessen, was da rumsteht, eigentlich nicht unbedingt trinken mag. Vielleicht waren es nur 30%. Egal, aber.
Ja gut, so man trinken mag, ja gut, das ist dann deine.
Das ist meine persönliche Entscheidung, aber wenn ich nach objektiven Kriterien gehe, dann habe ich da halt auch Weinfehler drin, ne? Zum Beispiel.
Ja, aber das wäre jetzt für mich was, wo ich sagen würde, was ist dann schon objektiv? Ne? Wenn jemand keinen Essig mag, bei uns in Deutschland ist Essig ein Geschmacksfehler des Weins.
Ja.
So, es gab viele tausend Jahre auf dieser Welt, wo Menschen nichts anderes gemacht haben, wie Essig getrunken haben, gesagt, das ist unser Wein. Wer sind wir dann, dass wir sagen, dass das schlecht wäre, wenn die Leute das mögen? Also wenn jemand Essig saufen will oder wenn jemand einen mit Holzchips aufgemotzten Wein trinken will, okay, da würde ich sagen, das dürfte für mich nicht Wein heißen, sondern weinhaltiges Getränk, so, weil die überholzten Weine müssten für mich in die gleiche Kategorie wie Glühwein subsumiert werden, weil es ein aromatisierter Wein. Da würde ich jetzt nur sagen, okay, das müsste raus. Aber Weine, die, sagen wir mal, aus unserer Weinerziehungsperspektive verdorben sind, weil sie nach alte Hütte schmecken, da bin ich mittlerweile sehr vorsichtig, weil ein bisschen alte Hütte ist eigentlich das, was einen richtig guten Champagner ausmacht für mich. Ein bisschen Gammel ist immer auch das, was das Menschliche im Produkt, das Gute ist perfekt, ist Quatsch.
Ein bisschen ist Brett kalt. Darf durchaus auch in einem...
Wie viel Brett darf drin sein?
Genau.
Amis, ich habe jetzt nur mit einem, der bei Gallo gearbeitet hat, der hat noch erzählt, wie sie Versuche gemacht haben, Brett in der richtigen Dosis in ihren Wein zu kriegen und dann Fässer hatten und dann verschnitten haben, um halt die tollen Brettweine nachzumachen, die sie aus Europa kannten. Ne? Wie viel Schmuddel verträgt das Gute? Also da bin ich auch jemand, der sagt, Perfektion ist auch so eine Ideologie der Industriegesellschaft. Ist kalt, die Perfektion hat sich an die Wand gefahren. Die Frage, wie viel Schmuddel, wie viel Abweichung vom Normalen, was macht ein Gesicht schön? Das perfekte Kindschema nicht, sondern ein bisschen was Abweichendes. Gibt ja sogar in der Musik eine Theorie der minimalen Abweichung, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo gesagt wurde, ein bisschen daneben, ach, das ist wunderschön.
Ja, aber das kann man ja relativ schnell sozusagen, also ich meine, es gibt genügend Computerprogramme mittlerweile, die versuchen, diese Abweichung zu simulieren auch, ne, damit die Musik eben lebendig klingt und nicht durch den Computer gejagt.
Nee, wir können alles machen und deswegen müssen wir uns entscheiden, was wollen wir. Ja. Der Winzer muss entscheiden, was will er machen. Ich würde mich freuen, wenn er sich entscheiden würde, das, was er macht, auch zu kommunizieren und nicht was anderes zu machen, wie zu kommunizieren. Mhm. Und ich würde mir den Kunden wünschen, der sich eben auch überlegt, was will ich dann überhaupt? Und sich das da auch nicht immer so ganz so einfach macht, sondern lieber mal dreimal nachfragt, wie irgendwelchen Stories einfach direkt mal wieder auf den Leim zu gehen und irgendwelchen Klischees nachzuheften. Nicht zu heften, zu hechten, so heißt das Wort. Das wäre gut.
Ja, das wäre ja, aber es
ist halt super halt so spannend mit dem Wein. Gell? Also wir und je mehr du trinkst und rumfährst und Neues entdeckst, ne? Wir waren jetzt eine Woche in China, sind Business geflogen, einen grottenschlechten Wein im Flieger getrunken, sowas von grausam. Da war der chinesische Rotwein, das war richtig guter Wein.
Mhm. Ja.
Richtig guter Wein, keine Ahnung.
Ich habe als ich jetzt in London war, im Mai, habe ich mal was probiert, konnte man durchaus trinken, ja. Warum steht ja schon bei Barry Brothers mittlerweile die ersten zwei oder drei Weine, die werden die da nicht hinstellen, wenn die fehlerhaft sind oder nach ihrer Idee fehlerhaft sind.
Wie gesagt, die Frage mit dem Fehler ist für mich auch, wir haben so viele schwefelfreie Weine, die ich manchmal finde das grausam, manchmal ist das für mich Körperverletzung, manchmal finde ich das grandios. Mhm.
Ja, geht mir auch so.
Und aber bloß, wenn ich dann sage, Körperverletzung und die anderen verdrehen die Augen, dann sage ich, wer bin ich denn, dass ich jetzt den Leuten sage, die Augen verdrehen, ihr habt keine Angst. Ihr habt keine Ahnung, gell?
Da könnt ihr
Heavy Metal und Chippendale verbrennen, das finde ich auch zum Kotzen, aber wer Chippendale gut findet, der soll sich doch seine Bude damit einrichten, gell? Und Wagner kann ich auch nicht leiden, aber wenn ich gibt andere Leute mögen halt Wagner-Opern, ne? Gott mein Himmel, das ist doch gut. Also es ist spannend, aber es macht es schwieriger und vor allen Dingen in der Kommunikation schwieriger, weil keiner weiß mehr, wo er dran ist und du kannst dich an kaum mehr etwas halten. Leider auch noch nicht mal mehr an Preis, weil die gut gepanschten sind auch teuer. Mhm. Früher konnte man nur sagen, wenn es teuer ist, das muss gut sein. Ne? Selbst das stimmt nicht
mehr. Nee, das stimmt nicht mehr.
Und von daher heißt Wein trinken Arbeit.
Ja.
Oder irgendwelchen Leuten sagen, was soll ich heute trinken? Also ich finde, man kann auch ruhig delegieren.
Zumindest wenn man irgendwie ein bisschen weiterkommen will und das Ganze eben nicht nur als Konsumprodukt sieht. Ne?
Ja. Aber selbst wenn man jetzt auf dieser Ebene bleibt, ich kann ja auch jemand fragen, wie ist denn jetzt die Wiener Staatsoper von der Akustik? Lohnt sich das, dass man da reingeht oder nicht?
Hm.
Muss ich nicht unbedingt alles ausprobieren.
Nee, geht ja auch gar nicht.
Ich kann auch, wenn ich mir Klamotten kaufe, da habe ich überhaupt keine Lust auszuprobieren. Das sah schon mal hier, du verkauf mir einen Anzug, der was taugt. Und ich muss dann nicht diskutieren, wie der Faden gewirkt ist. Und beim Wein wünschte ich mir einfach von vielen Leuten auch einfach mehr diese spielerische Haltung. Ich lasse mich jetzt mal auf was ein. Nehmen wir mal diese Wein naturell von mir aus. Ich, der sie nicht mag, gehe jetzt dahin und sage, ich probiere jetzt einfach mal. Und dann, wenn ich sie all probiert habe, dann gucke ich mal, was das mit mir macht. Und wenn ich es dann immer noch nicht mag, dann ist halt gut. Dann mag ich sie eben nicht. Ne?
Ja, aber es kann halt auch was anderes bei rumkommen.
Und man muss einfach offen sein dafür, dass man sagt, ich begebe mich jetzt mal in ein Milieu und lass mich einfach mal. Und ich finde, das ist eben das Ursächliche vom Wein, das Thema Verführung. Ne? Wein verführt zur Emanzipation, zur Geistesentwicklung. Wenn man es übertreibt, natürlich auch zur Regression, da sind wir uns auch einig. Ne? Ja. Aber Wein ist, nicht umsonst reden wir von geistigen Getränken und menschlichem Geist. Und nicht umsonst ist das Zeichen für Geist oder für Wein in Japan und in China geprägt von einem Topf, wo was am Gären ist, und einem Zeichen, was die menschliche Seele beschreibt. Ne? Wein ist für den menschlichen Geist mitursächlich verantwortlich, ist wohl relativ verantwortlich für die Sesshaftwerdung der Menschheit, für den Übergang zur Ackerbaugesellschaft, weil man da an Kultstätten nämlich den geregelten Zugang zur Droge hatte. Als Jäger und Sammler habe ich keine Zeit mehr irgendwo oder zu warten, bis was vergoren ist. Ne? Da muss man schon gesättelt sein, und Getreideproduktion, um Grundstoff zu haben, ja, für was gärt, geht auch nur, wenn man Zaun drum macht und die wilden Tiere verscheucht. Ne? Ja. Also diese Entwicklung des Geistes und Bewusstsein, wenn Bewusstsein wirklich entstanden ist in dem Moment, wo man vom Jäger und Sammler übergegangen ist zur Sesshaftwerdung, wie es ja nicht nur in der Bibel, sondern auch in der tiefen Psychologie immer wieder kolportiert wird, ne? Dann fing das auch an mit Drogen, und da war der Geist, den man über das geistige Getränk ein bisschen gepusht hat, schon essentiell. Und da ist Wein nach wie vor auch heute die Emanzipationsdroge, die man trinkt und dabei wirklich auf verrückte Ideen kommt. Ne? Und da ist Wein eben nicht das Bier, was müd macht, und der Alkohol, was dich zum Krawallmacher entwickeln lässt, sondern da ist der Wein tatsächlich die Kommunikationsdroge, weil auch nach der dritten Flasche Weißwein oder vielleicht erst recht fängst du an und häschelst die nächste Weltrevolution durch und überlegst dir, ja, da fährst du an und da fängt man an und hat Theorien und kommuniziert, und das regt den Geist an. Und das ist eigentlich das, was beim Wein viel zu wenig, auch jetzt immer mal, du als Blogger und so, ne, in diesen Szenen, wenn ich die Weinbeschreibung lese, das wird immer versucht, aus der kühlen Distanz den Wein zu beschreiben. Da wird nicht erzählt, nachdem ich zwei Flaschen getrunken habe, habe ich Heimatlieder gesungen oder habe ich angefangen, verrücktes Bilder selten, zu malen. Ja. Ne? Und diese Idee ist, ich bin immer geneigt zu sagen, jetzt Leute, schreibt doch nicht so viel, trinkt doch einfach mal. Mhm. Ne? Guck doch einfach, wie das schön das ist, wenn es so warm im Bauch runterläuft und was du für verrückte Ideen kriegst beim Trinken. Und auch wie man sich entwickelt, aber auch wie man in der Tiefe Sachen verstehen kann. Also wenn man mal, was weiß ich, im Margaret River war oder in Barossa und trinkt die Weine von da, dann bekommt man ein Verständnis.
Ja, für das finde ich auch. Ne?
Du ertrinkst dir ein tiefes Verstehen für Zusammenhänge.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Ne? Oder Barolo, ne? Wenn man die Landschaft sieht, die Menschen sieht, und dann sagst du, ja, das passt.
Mhm.
In Barolo würde kein Beaujolais Primeur passen. Oder so. Nee. Das geht nicht in diese Landschaft.
Auch kein Riesling.
Riesling auch nicht, ne?
Nee.
So, ne? Nee. Und das ist eigentlich, also ich finde ja, so, eigentlich so diesen halt Begriff auch. Emanzipation, je mehr ich über Wein denke, ja, umso mehr finde ich, ist das so ein Keyword von Wein. Das, ja. Wein erlaubt uns zu entwickeln, uns zu verändern, Perspektiven zu wechseln. Und das ist eine Riesenchance.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort.
Habe ich auch gerade gedacht.
Jetzt haben wir allerdings gar nicht über den 2012er Jahrgang gesprochen, der auch durchaus anders ausgefallen ist, ne, als sonst. Also es ist auch eine Emanzipation auch. Es ist dem Jahrgang geschuldet,
ja, ne? Aber es schmeckt mir so gut, dass ich jetzt denke, eigentlich, auch der Elfer hatte ja schon sehr wenig. Oder beim Elfer war es ja so, da haben wir Botrytis getrennt gelesen und die gesunden Getrauben getrennt und haben auch unterschiedlich abgefüllt. Ne? Und da fand ich das schon faszinierend, Wein ohne Botrytis. Und das ist jetzt beim Zwölfer nochmal ein Schritt weiter in die Präzision und in die fast brutale Klarheit. Ja, ne? Also ich denke, das Problem, man kann es auch, wenn man Emanzipation, dann kann ich, wenn ich will, natürlich, wenn ich über mein Leben jetzt ruminterpretiere, kann ich sagen, ich bin jetzt wieder da, wo ich mal angefangen habe, nämlich bei den brutalen Weinen der 80er Jahre, die wir fallen gelassen haben, wo wir gesagt haben, der ist zu dünn und zu sauer, der hat nicht genug Substanz. Und dann sagt man, wie kriegen wir mehr Körper rein? Manche Standzeiten, Botrytis, war mir ganz wichtig immer, so ein bisschen den Blob im Wein zu haben, das Sämige, das Warme, das Muttermilchige. Und jetzt lernen wir, dass unsere Weinberge und auch unsere Vinifikation in der Kombination, was auch immer mehr oder weniger sich so verändert hat, dass wir eigentlich gar kein Botrytis brauchen.
Und du hast immer noch genügend Körper.
Und auch gar nicht mehr Zucker brauchen. Die Weine in diesem Jahr sind ja erstmal auch weingesetzlich trocken. Das haben wir ja auch sonst eher selten gehabt, dass ein Wein mal nur 5-6 Gramm Zucker hatte. Ne? Gab es immer mal wieder. Aber oftmals hatten die Weine ja 10, 11, 12, 13 Gramm Zucker. Ne? Mhm. Die Weine jetzt haben weniger Zucker, haben überhaupt keinen Botrytis und haben trotzdem das Maul voll Geschmack.
Ja.
Und sind noch auf der Harmonieseite. Mhm. Es ist nicht so, dass es ins Sadomaso rutscht, dass es so brutal hart kristallin ist, dass man es nicht mehr trinken mag.
Ja,
das ist
das,
was ich nicht mag. Ich mag Trinkfluss. Der Wein muss animieren, die Flasche leer zu machen. Diese Weine, wo man nur rumzisiert, ist überhaupt nicht mein Ding. Ne? Und das haben die.
Wein muss gepinkelt werden.
Ja. Und von daher finde ich das ganz lustig. Sind wir eigentlich jetzt wieder ein bisschen bei dem Purismus der Anfängerjahre gelandet. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass, oder, ne, nicht vielleicht, ist Quatsch. Es ist so, dass die Weine gar nicht so viel Zucker und so viel Botrytis brauchen, wie ich in den letzten Jahren gemeint habe.
Mhm.
Und deswegen, nach den Erfahrungen von 11 und 12, werden wir jetzt konsequenter auch den Botrytis raussortieren und in den normalen Cuvées möglichst gar nicht mit vergären lassen. Weil ich finde das hier eigentlich viel spannender.
Das ist toll.
Weil du so ins Mineral schmeckst, ne?
Also es trotzdem ist unglaublich viel Würze drin.
Ja.
Es ist enorm viel Würze drin. Es geht schon so ins Süßholz, Lakritzige, finde ich, von der Würze. Und es ist, aber uns ist es glasklar. Es hat viel Volumen.
Ja. Ich wollte immer den Spagat.
Und es ist sehr offen auch, ne? Ich meine, es ist.
Ich wollte immer das Muttermilchige im Wein nicht völlig ausradieren. Ne? Mhm. Und das ist hier aber genug noch drin.
Ja.
Es ist noch genug Wärme im Wein. Es ist nicht nur das brutale, kalte, sternige aus dem Kosmos. Ne?
Mhm.
Und von daher gehe ich mal davon aus, dass das auch in den nächsten Jahren dann in dieser Stilistik
so weitergeht.
Mhm. Ne?
Das ist toll, das gefällt mir sehr gut. Also ich meine, das ist jetzt der erste 2012er, den ich probiert habe gerade.
Ja. Jetzt habt ihr mal den vom blauen Schiefer.
Ich glaube, wir machen Schluss mit der Aufnahme. Wir sollten ja nicht zu viel reden beim Wein. Wein genießen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, gerne.
Vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören. Und ich muss noch erwähnen und möchte erwähnen, dass diese Produktion mit ermöglicht wurde von Holger Klein und Vrindt.de und Siegfried Lenz. Vielen Dank.